Auf geht's. Herzlich willkommen, Folge Nummer 72. Lange nichts mehr von mir hören lassen. Das hat dann natürlich wie immer Gründe, über die ich mich jetzt nicht weiter auslassen werde. Jedenfalls schön, dass wir wieder auf Sendung sind. Schön, dass ihr dabei seid. Thema ist heute Lobbyismus. Es gab ja schon mal eine Sendung zum Lobbyismus im Medienradio, damals mit Lobby Control. Da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber mir erzählen lassen, was das Prinzip ist, wo die Probleme liegen und was man dagegen tun könnte. Heute ist das Thema mal in einer sehr praktisch-journalistischen Variante hier vertreten, und zwar in Person von Sven Becker vom Spiegel. Ganz herzlich willkommen, Sven.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, du hast dich zuletzt und auch in der Vergangenheit regelmäßiger mit diesem Thema befasst beim Spiegel. Und das war mal Anlass, hier zusammenzukommen. Genau, jetzt traf sich noch so ganz gut, dass ich jetzt auch gerade noch dieses Buch Die Lobbyrepublik von Hans-Martin Tillack mir mal zu Gemüte führe, was er rausgebracht hat und was man eigentlich ganz gut empfehlen kann. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber das bietet einen ganz guten Überblick über das, was so passiert, und man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie so der Ton ist. Und das war ja auch in einem deiner Artikel so ein bisschen der Aufhänger zuletzt, ne? Du hast dir quasi über das IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, für den Spiegel Kommunikation besorgen können zwischen Lobbyisten und Politik. Bevor wir da ausführlicher drüber reden, erzähl doch mal so ein bisschen breiter, was so deine Aufgabe beim Spiegel ist und mit was du dich da so befasst.
Genau. Ja, ich bin Redakteur im Berliner Büro des Spiegel. Für Leute, die den Laden nicht so gut kennen, also es gibt in Berlin im Grunde zwei Ressorts, die da vertreten sind. Das ist einmal das Hauptstadtbüro, wo im Grunde jeder Kollege so eine Partei und ein Ministerium hat, das er so betreut und die so eigentlich so die Tagespolitik im weitesten Sinne irgendwie abdecken. Und ja, das Berliner Büro ist darüber hinaus, also ein Büro, was ebenfalls in Berlin vertreten ist. Man sozusagen kann sich das so vorstellen: im vierten Stock sitzen die Kollegen vom Hauptstadtbüro und im fünften Stock sitzen wir. Und ja, im Berliner Büro sind viele Generalisten, die zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten. Also ein Kollege beschäftigt sich intensiver mit der Kirche. Ein Kollege ist seit mehreren Jahren jetzt schon zum Beispiel am Flughafen dran. Ein Kollege guckt sich so die Berliner Landespolitik an. Und dann gibt es mehrere Leute wie mich, die, dann gibt es ein großes Thema bei uns, ist innere Sicherheit, das auch wir machen. Also du sagtest ja, der Kollege Holger Stark, der mittlerweile in den USA ist, war auch schon mal hier. Das machen bei uns mehrere Leute. Und ja, und ich würde mich selber auch eher als Generalist bezeichnen, der ganz unterschiedliche Themen bearbeitet. Ich kann ja gleich mal ein paar vorstellen, der sich so in den letzten Jahren zunehmend so auf das Thema Lobbyismus spezialisiert hat. Genereller gesagt den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik, weil mich interessiert das, und ich nehme es eben so wahr, dass dieser Einfluss größer wird. Also ich habe gerade letzte Woche oder vorletzte Woche in so einem Magazin, so ein Branchenblatt, Politik und Kommunikation heißt das, ein kleiner Hinweis, dass es mittlerweile 170 Unternehmen gibt, die in Berlin vertreten sind, und dass das wächst und wächst und immer mehr zunimmt.
Also Unternehmen im Sinne von Vertretungen von, genau, Unternehmen, deren Ziel es ist, mit der Politik in Dialog zu treten, wie das immer so heißt.
Ne? Ganz genau. Also Konzernrepräsentanzen, die meistens irgendwo im Regierungsviertel sich ein Büro angemietet haben, in unterschiedlichen Größen, also von Prachtbauten wie bei der Bertelsmann Stiftung über teilweise wie bei uns zum Beispiel. Also wir sitzen am Pariser Platz, gibt so ein paar Etagen tiefer, ja, von so einer Firma, die so Einzelbüros vermietet. Da ist eine ganze Etage, da sind fast jeder, ist da irgendwie Lobbyist von unterschiedlichsten Firmen. Und
so, genau, dieses Rigus.
Rigus, ganz Rigus, genau, so heißt das. Ne? Ja, ganz genau.
Also da kommst du rein und hast so eine Empfangsdame und so, und es sieht alles aus wie das Büro einer Firma, ist es aber nicht, sondern es sind quasi Untermieter, die da drin sitzen und ja, Büros haben.
Genau, ich war ehrlich gesagt noch gar nicht drin, aber ich sehe das halt, weil unten im Eingangsbereich sozusagen jede Firma eine kleine Plakette hat, und das wächst von Jahr zu Jahr und es werden immer mehr. Und genau, und ja, also wie du ja schon gesagt hast, Thema Lobbyismus, dass mich das zunehmend beschäftigt und ich auch als, sage ich mal, jüngerer Kollege, der jetzt noch nicht so diese ganz großen Netzwerke hat, wie vielleicht viele etablierte, erfahrene Kollegen, nutze eben diese neueren Instrumente, wie zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, häufiger, um an Informationen zu bekommen, ohne dass ich jetzt auf die Informanten ganz oben irgendwo in den Häusern angewiesen bin.
Ah, okay. Dann lass uns doch damit mal anfangen, weil ich schreibe mir das mal gerade auf. So, ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir erstmal so ein bisschen über die Protagonisten reden, also über diese 170 Firmen, die hier so siedeln. Kannst du da vielleicht das mal so ein bisschen ein paar Eindrücke schildern, weil das machen sich auch nicht alle klar. So, ne? Wie sehen so Lobbyisten aus? Wie schreiben die Lobbyismus auf ihr Türschild? Wie kommen die so daher?
Ja, also ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Man muss ja sagen, dass zu diesen 170 Konzernrepräsentanzen ist dann auch noch mal haufenweise Anwaltsbüros und PR-Agenturen und wie nennen die sich dann so schön, irgendwie Public Affairs Büros gibt, die dann noch mal wiederum Arbeit für Unternehmen übernehmen. Also das variiert sehr. Ich habe ja vor 3 Jahren, glaube ich, wo wir auch erstmal Kontakt hatten, einen Bericht über das Google-Büro geschrieben, das damals neu eröffnet hat. Und das ist halt total fancy. Irgendwie die Namen heißen wie Berliner irgendwie Szeneclubs, Panorama Bar und Watergate, wie es es gibt irgendwie im Flur so ein Fotoautomat und alles ist so ganz betont cool und lässig und wir haben uns alle gerne so und man duzt sich natürlich und von dort bis hin zu verschwiegenen Räumen mit Teppichen, die irgendwie die Geräusche dämpfen und wo gar kein Name so richtig draußen an der Tür steht oder nur ein kleines Schild, wo man aber auch als Journalist jetzt gar nicht unbedingt sofort reinkommt, weil man den Kontakt oder die Büros diesen Kontakt gar nicht suchen. Ne? Also was mir auch so ein bisschen wichtig ist, dass man den Lobbyismus jetzt nicht per se verteufelt. Ja, das ist ein Thema, was ich schon für wichtig halte. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Der Korporatismus ist ein wichtiges Element unserer Demokratie und darauf verweisen dann auch gerne die Lobbyisten immer alle. Aber ich nehme schon die Entwicklung wahr und es gibt viele Wissenschaftler oder mehrere, die sich damit auskennen, die das seit Jahren eben beobachten, dass eben der Einfluss zunimmt und dass die Macht größer wird und dass diese Leute, die jeder für sich genommen, in der Regel nette Leute sind, die jetzt nichts irgendwie Boshaftes oder Mephisto-artiges an sich haben, aber dass sozusagen die Masse das Problem darstellt. Es ist so ein Ungleichgewicht entstanden. Also zwischen Leuten, die die Verbraucher oder die Bürgerrechte im Blick haben, die in der Regel über weniger Geld verfügen und Mittel verfügen und den Unternehmensvertretern, den Verbandsvertretern, die deren Zahl wächst und die sich besser Gehör verschaffen können in den Ministerien, bei der Politik, um ihre Interessen durchzusetzen. Und an dem Beispiel, was du eingangs erwähnt hast, also die EU-Datenschutzreform.
Genau, machen wir das doch mal an dem Beispiel. Das ist ja ein ganz gutes Beispiel.
Ganz also, genau, das ist eigentlich eine
Menge Sachen. Ne? Also EU-Datenschutzverordnung, sag nochmal, was das ist.
Genau, also es geht darum, dass die Kommission Anfang 2012 ihren Entwurf vorgestellt hat, das Datenschutzrecht in Europa zu vereinheitlichen. Und das Prozedere ist in etwa wie folgt. Also die Kommission hat ihren Entwurf vorgestellt. Dann ging der erstmal durchs Europaparlament. Da werden sich einige vielleicht auch von den Zuhörern dran erinnern, gab es einen relativ großen Ausschrei schon mal im Zusammenhang mit diesem Lobbyplug, also wo nachgewiesen werden konnte. Ich überlege gerade, das war damals noch nicht der Max Schrems, aber der Richard Gutjahr war, glaube ich, auch schon mit dabei.
Genau, ja.
Doch, Max Schrems war damals auch schon mit dabei und Open Data City, die Jungs, haben das damals gemacht und damals schon sehr gut nachweisen konnten, dass teilweise die Abgeordneten aus dem Europaparlament 1:1 die Formulierungen von den Lobbyisten übernommen hatten in ihren sozusagen Änderungsvorschlägen, die dann durchs Parlament gehen sollten. Also sozusagen der Entwurf der Kommission muss durchs Parlament und wie bei uns auch, wird auch in Europa an solchen Entwürfen dann gefeilt. Und was aber den Prozess in Brüssel eben von dem bei uns unterscheidet ist, nachdem das dann durchs Parlament gegangen ist, in Klammern, vor dem Hintergrund der NSA-Affäre sehr verbraucherfreundlich, weil man damals gesagt hat, oh Gott, Überwachung und wir müssen die Rechte der Bürger stärken, hat das vor allem maßgeblich der Jan-Philipp Albrecht von den Grünen geschafft, das sehr verbraucherfreundlich durchs Europaparlament zu bekommen. Das war meines Erachtens 2014. Genau, und als nächstes muss das ganze Ding vom Ministerrat verabschiedet werden. Und da sitzen ja die Vertreter der Mitgliedstaaten drin. Und Deutschland als größtes, ich glaube größtes, ne? Auf jeden Fall stärkstes EU-Land spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Also das hört man ja immer wieder aus Brüssel an, ohne Deutschland geht eigentlich nichts. Und wenn Deutschland will, dass was vorangeht, geht's voran. Und wenn Deutschland blockieren will, dann wird blockiert. Genau, und und derzeit werden sozusagen die Kapitel abgearbeitet. Das funktioniert dann so, dass die Arbeitsgruppe bereitet das dann vor und dann irgendwann treffen sich die Minister dann halt eben auf höchster Ebene und verabschieden so ein Kapitel nach dem anderen. Und das passiert jetzt so im Laufe des Jahres. Und bis Ende des Jahres sollen dann der Ministerrat und die das Europäische Parlament und die Kommission im sogenannten Trilogverfahren werden die dann gemeinsam das beschließen. Also dann setzen sich nochmal alle an einen Tisch und jeder bringt seine Meinung ein und dann wird ein Strich drunter gezogen und dann soll das Ding durch sein.
Und das Besondere ist ja auch an dem Ding, dass es eben keine Richtlinie ist, wo dann nochmal 2-3 Jahre Zeit sind und das in nationale Gesetze umgegossen werden kann und da auch ein Spielraum besteht und die nationalen Gesetze dann davon irgendwie so ein bisschen abweichen und angepasst werden dürfen, sondern es ist eine Verordnung. Und das bedeutet, die ist beschlossen und gilt.
Ganz genau. Also die gilt unmittelbar die Idee war eigentlich eine gute, nämlich man hatte bisher durch die Richtlinie das Problem, dass innerhalb von Europas es Länder wie Irland gab, die zumindest auch so dargestellt wurden als vermeintlich datenschutzfeindlicher und dass sich große Konzerne eben wie Google oder vor allem Facebook ist es vor allem, dort niederlassen. Und um das zu umgehen, dass sich sozusagen die immer so dieses so, ich glaube, man kann das auch so Forum-Hopping nennen, also dass man immer gar hingeht, wo es irgendwie ein bisschen die Regulierung schwächer ist. Um das zu umgehen, hat man quasi eine Verordnung gemacht, die unmittelbar gelten soll, um den Datenschutz in Europa eigentlich zu stärken. Um zum Thema Lobbyismus zu kommen, es ist jetzt halt natürlich so, das ist jetzt ein Eins- oder Null-Spiel, ein Eines oder Nichts. Also die Lobbyisten wissen, wenn sie ihre Forderungen in der Verordnung durchbekommen, dann gilt das unmittelbar für ganz Europa. Wird die Verordnung sehr datenschutzfreundlich, haben wir in ganz Europa ein datenschutzfreundliches Recht. Wird die aufgeweicht und aufgebohrt, dann ist der ursprüngliche Sinn, nämlich ein starkes europaweites Datenschutzrecht zu haben, perdu. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch oder schon die Ursache dafür, dass die Lobbyisten gerade so Sturm laufen.
Und das alleine weiß man ja schon, das hat man ja schon so ein bisschen bekannt, dass da sehr viele Lobbyisten zugange sind und alle am Machen und Tun. Deine Geschichte im Spiegel, die hat aber nochmal so ein bisschen konkret beleuchtet, wie das funktioniert, wer das macht, in welchem Ton das funktioniert.
Genau.
Erzähl doch mal so ein bisschen erstmal, wie du an das Material gekommen bist.
Genau, also vielleicht ein, zwei Sätze vorweg. Ja. Meine Motivation war zum einen, dass Journalisten gucken sich ja immer so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit an. Also Herr de Maizière und auch seine Vorgänger und überhaupt die Bundesregierung tritt immer so auf mit dem Gestus, wir Deutschland sind das datenschutzfreundlichste Land und haben den höchsten Standard und wollen das auch in Brüssel durchsetzen. In jeder Sonntagsrede zum Datenschutz irgendwie oder zu dem Thema Digitalisierung kommt das irgendwie so vor. Und man hört eben seit langer Zeit rund um die Datenschutzverordnung, dass es hinter den Kulissen eben ganz anders abläuft. Und das fand ich interessant. Wir sprachen eben meine Google-Recherche an. Es gab für mich auch so 2-3 Erlebnisse, dass die so ein bisschen in die Richtung gingen, aber mir fehlte immer so ein bisschen das Material. Das eine war, ich war schon 2012 dann mal bei einem Treffen von diesem Collaboratory. Du erinnerst dich, das ist dieses von Google initiierte, dieser Think Tank, der mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen auf eigenen Beinen steht, aber
ja, die haben mich da auch mal angefragt und ich habe da auch nie mitgemacht, genau aus diesem Grund, weil ich das irgendwie shady fand, so, ja. Das kam so daher, so, ja, und wir bezahlen hier Studien und wir wollen doch alle so an diesem Ding, so Internet und digitale Gesellschaft und Urheberrecht, da wollen wir alle so gemeinsam dran rumwerkeln und wir sind natürlich alle total unabhängig und das ist auch alles offen und wir jaden denen ein, aber trotzdem war das immer so Googles Ding.
Ja, das ist so ein bisschen auch die neue Form des Lobbyismus, der sich an mehreren Ecken beobachten lässt mittlerweile. Es ist nämlich sozusagen die vermeintliche Transparenz. Alle können doch mitmachen und so dieses Gefühl vermitteln, wir ziehen doch alle an einem Strang. Ja, so es gibt doch gar keine Widersprüche bei dem, was wir wollen. Wir wollen doch alle dasselbe, was aus meiner Sicht eben nicht stimmt. Und um zum Thema zurückzukommen, um zum Thema zurückzukommen, ich war dann eher zufällig bei einer Sitzung von diesem Co-Lab und wunderte mich dann eben, dass ein Vertreter des BMI irgendwie da mit dabei saß und der da brühwarm von den Verhandlungen aus Brüssel erzählt hat. Ich hatte vorher die Infos bekommen, dass das BMI da nicht direkt teilnimmt und habe mich da einfach so ein bisschen gewundert. Und das war so eine ganz komische Stimmung, weil ich gehörte ja nicht so richtig dazu. Ich saß so in der letzten Reihe. Erst haben sie gesagt, ja, schön, dass du da bist und dass du hier mitmachen willst. Ich so, nee, ich will eigentlich erstmal nur gucken. Und fühlte mich dann auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. So
aber nochmal, was war so das Setting? Das kann sich, glaube ich, nicht alle vorstellen. Das,
ja.
Also, das war öffentlich.
Das war quasi öffentlich. Also es war auch nicht die Tür zu. Es war in den Räumen der Stiftung Neue Verantwortung. Und der Termin war auch auf der Website, soweit ich mich erinnern kann, ausgeschrieben. Und es war jetzt nicht so, sag ich mal, geheim in dem Sinne, ja. Aber es war halt ein Treffen von Gleichgesinnten, so habe ich das wahrgenommen.
Also Leuten, die sich vorher bereit erklärt hatten, ja, ich werde an diesem Co-Lab, an diesem Think Tank mitarbeiten, meinen Input geben zu bestimmten Themen, vielleicht auch mal einen Aufsatz schreiben oder so. Und die treffen sich dann da immer regelmäßig und besprechen sich halt.
Genau, es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen. Also ich habe das seit 2012 nur noch so ein bisschen am Rande verfolgt, aber ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Es treffen sich Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen wie Urheberrecht, grundsätzlich netzpolitischen Themen und es kann, glaube ich, auch jeder mitmachen. Ich glaube sogar, es ist gewollt, also dass jeder mitmacht, auch ruhig Leute, die vielleicht eine andere Sichtweise vertreten als jetzt Google, die das Ding initiiert haben. Genau, und man saß da in einem Raum, also das ist sehr in bester Lage, da am Potsdamer Platz, irgendwie so mit Blick, so irgendwie vierter, fünfter Stock oder so. Und junge Menschen, also ein Vertreter von Google war eben da und verschiedene andere, ich kriege auch nicht mehr alle so auf die Reihe. Aber so grundsätzlich Wissenschaftler, grundsätzlich Leute, die sich eben so schon eher einig waren und so über netzpolitische Themen und Datenschutz gesprochen haben und auch so im internationalen Kontext, war noch ein Professor da. Genau, und will da gar nicht so wahnsinnig lang drauf eingehen, aber das war für mich so ein Indiz, dass ich dachte, hoppla, guck mal an. Also so offen würde ich ja auch ganz gern mit Ministerialen immer mal reden. Ja. Und das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und es gab dann in der Folgezeit immer mal wieder halt Leute, die haben so erzählt haben, ja, das BMI, das ist immer so wirtschaftsnah und irgendwie und gleichzeitig blockieren die in Brüssel alles. Und ich hatte dann auch zwischendurch nochmal so eine Seite im Spiegel zu den Verhandlungen aufgeschrieben, wo dann irgendwie mal wieder es hieß, nee, jetzt will Deutschland vorangehen und irgendwie so ein paar Initiativen angestoßen hat, aber dann versank das schon wieder so ein bisschen. Und dann war im März, glaube ich, oder Frühjahr 2014 nochmal eine relativ große FAZ-Geschichte, die diese Datenschutzverordnung sich nochmal angeguckt hat. Wieder auf einen Beamten eingegangen ist, der die Verhandlungsführung für Deutschland in Brüssel macht. So kommen wir auch zu meinem Thema, ja.
Und, kein Stress, also das gehört ja alles ein bisschen dazu.
Die relativ, also für die FAZ auch eher verwunderlich, sehr scharfe Kritik geübt haben. Vielleicht lag es auch daran, dass es ein Feuilleton-Teil war. Und mehr oder weniger gesagt haben, also wenn man wissen will, wer die Verhandlungen blockiert und dafür sorgt, dass nichts vorwärts geht, muss ich irgendwie diesen Beamten des BMI angucken. Und haben auch ein bisschen so über den berichtet, hatten auch mit dem gesprochen. Das hatte ich gesehen und wie es so ist, dann hatte ich noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, aber habe das nicht mehr vergessen. Und dann habe ich eben im Herbst dann einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz gestellt, wie ich das einfach bei verschiedenen Themen immer mal mache. Also ich habe das mal gehört, in Amerika gibt es auch den Spruch, ein guter Journalist stellt jede Woche einen Antrag nach Informationsfreiheitsgesetz. weiß nicht, ob das stimmt, aber und ganz so mache ich es auch nicht, aber es ist ja relativ schnell gemacht, wenn man sich eine Vorlage eingerichtet hat. Man kann auch Frag den Staat benutzen.
Fragdenstaat.de. Also für die, die es halt nicht wissen, das Informationsfreiheitsgesetz ist in Deutschland halt eine relativ neue Sache.
Und genau.
Die einfach so ein bisschen dieses im Prinzip, dieses Staatsgeheimnisprinzip umkehrt.
Genau.
Und sagt, alle Daten, alle Informationen staatlicherseits von Behörden sind eigentlich erstmal offen. Es sei denn, es gibt ein paar Einwände, sie zu veröffentlichen. So, das sind dann immer so die Fußangeln. Aber im Prinzip kann jeder, nicht nur Journalisten,
genau,
sondern jeder. Bürger,
genau,
auch gar nicht mal Deutsche, sondern einfach, ich glaube, das ist nicht mal auf Deutsche beschränkt. Ich
bestimmt
glaube,
nicht, ne?
Da kann einfach jeder zur Behörden, staatlichen Institutionen gehen und sagen, ja, was eigentlich? Also was musst du da angeben?
Ja, also ich mache das klassischerweise so. Hiermit beantrage ich nach Informationsfreiheitsgesetz des Bundes folgende Unterlagen, beziehungsweise also jetzt in dem konkreten Fall, ja, ist vielleicht je konkreter, ja, desto, genau, besser. Also weil ich eben immer wieder diese Gerüchte um diesen Beamten und rund um das BMI gehört habe, habe ich erstmal den Antrag gestellt, die Kommunikation, jetzt sage ich mal so in Klammern, E-Mails, Briefe, Faxe,
ja,
zwischen dem Beamten XY, ich würde ungern den Namen nennen, weil das für mich auch nicht so zur Sache tut, es geht eher so um das System, in dem Fall, ich hatte dann zur Internetwirtschaft, weil das sozusagen auch immer der explizite Vorwurf sei, dass er der besonders nahe sozusagen der Internetwirtschaft stehen würde und weil ich sozusagen auch beschränken wollte. Also das ist so ein kleiner Tipp. Aus meiner Erfahrung mit den Beamten ist es so, wenn man so Full Take, dann sagen die Leute, was soll das denn? Irgendwie, so,
gib mal eure Akten aus dem Jahr,
genau,
2000 bis,
genau, 2015. Ja. Ich will jetzt mal alles über die NSA-Affäre von der Bundesregierung haben. Ja. Dann sagen die bitte konkreter und das kann ich auch verstehen, in aller Regel. Wird in dem Fall noch ganz interessant, als hier mal nicht so war. Aber das war sozusagen, weil ich dachte, ich beschränke mich jetzt mal da drauf und gehe einfach mal, also das finde ich, was ein Journalist auch tun sollte, diesen Hinweisen nach, die man so hört und versuche das jetzt einfach mal. Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht geglaubt, dass ich irgendwie weit komme damit.
Zumal das vielleicht noch so als Fußnote, man ja dann weitermachen kann. Also in der Regel, wenn man was kriegt, ja, kann man ja immer, gibt's da neue Hinweise und dann kann man ja sozusagen seinen Scope irgendwie bei den Anfragen, ja, nochmal ausweiten.
Genau.
Und man kriegt nochmal Aktenzeichen oder genauere Bezeichnungen und je spezifischer und genauer, ja, das ist, desto erfolgversprechender ist es, glaube ich.
Ja, genau.
Und fragdenstaat.de ist einfach eine Webseite, die dieses Antragsprozedere vereinfacht.
Ganz genau. Also das sind viele andere bestimmt auch, aber ich kenne Stefan Wehrmeier, der das, glaube ich, mit Friedrich Lindenberg, mal noch vielleicht ja einige kennen werden, maßgeblich vorangetrieben hat. Und es erlaubt jedem auch da draußen innerhalb relativ kurzer Zeit und relativ easy, im Grunde dauert es nur ein paar Minuten, einen Antrag zu stellen. Ganz interessant ist, dass ich kenne mittlerweile einige IFG-Beauftragte, die stöhnen teilweise so ein bisschen darüber, dass Leute halt wirklich auch so ein bisschen ohne Sinn und Verstand das teilweise machen. Aber im Grunde sind hier alle ganz gut drauf da und die haben ja auch irgendwie dadurch eine Existenzberechtigung, dass sie diesen Job jetzt machen also mein Rat wäre sozusagen nicht einfach so rauspfeffern, sondern sich ein bisschen Gedanken machen, ganz, das sagt auch immer die Leute von fragdenstaat.de, dass man zum Beispiel, man weiß, da gibt es Dokumente zu einem Thema, also noch besser ist es, man weiß, es gibt ein Dokument und das will man haben, das erleichtert allen die Arbeit enorm, einem selber, den Leuten, bei denen man die Anträge stellt und ja, als wenn man halt, wie gesagt, diesen ganz umfassenden, so ich will mal alles hier und dazu bekommen.
Genau.
Und
okay, und du hast deinen Antrag aber so ohne Frag den Staat gemacht, sondern...
Ich habe das in dem Fall jetzt erstmal ohne Frag den Staat gemacht, weil, ja, gebe ich auch, also ich glaube, man kann das da sogar auch auf geheim stellen, dass es nicht jeder sieht, aber so ein bisschen, ich meine, bin ja nicht irgendwie
na gut, du
stiftungsfinanziert, halt, ja, sondern ich mache meine Arbeit, bin Angestellter und dachte, es war jetzt auch so ein bisschen meine Idee, ich versuche das jetzt mal, aber deswegen bin ich auch heute hergekommen, um hinterher drüber zu reden. Also natürlich muss man ja auch seine Ideen so ein bisschen schützen, aber man kann bei fragdenstaat.de auch einstellen, dass es nicht jeder sieht. Nur ich habe noch von früher, wo es das relativ neu gab, noch so eine Vorlage und das ist einfach so, die nutze ich dann immer.
Okay. So, und du, genau, du hast das erzählt, nach was du konkret gefragt hast und dann passiert erstmal nichts.
Dann passierte wahrscheinlich erstmal, dass sie irgendwie eine kurze Bestätigung geschickt haben. Genau, und dann war es sehr interessant, weil mich das Ministerium dann anrief und sagte, ja, also sie prüfen das und da wäre jetzt aber nicht so wahnsinnig viel. Und dann ergab sich das so im Gespräch, dass ich dann so gesagt habe, ja, dann mache ich es einfach ein bisschen weiter. Und dann weite ich das einfach auf das, es gibt so eine Projektgruppe Datenschutz im BMI und so ein Referat, was dazu zuständig ist. Und man kann
die
durchaus
auch diese Verhandlungen da in Brüssel dann so
genau, die das für die Bundesregierung, also das BMI ist genau, also das vielleicht noch ergänzend. Also ich habe den Antrag nicht an die Bundesregierung gestellt, sondern an das Bundesinnenministerium als federführendes Ressort für die Verhandlungen in Brüssel. Also das Justizministerium, wo wieder zum Beispiel in anderen Ländern zuständig ist, wird irgendwie auch gehört und kann auch was zu sagen, aber federführend ist das BMI und deswegen hatte ich mich an die gewandt. Und da gibt's innerhalb des BMI eine Projektgruppe, die sich mit dem Thema befasst und ja, genau. Und dann habe ich das einfach noch so ein bisschen erweitert, was man durchaus auch machen kann. Also
am Telefon. Oder
sozusagen, ja. Ja, okay. Ja, also den Beitrag, ich habe dann nochmal eine ergänzende E-Mail geschrieben und
okay.
Und habe dann abgewartet, aber habe immer noch sogar, also ich habe mich erstmal gefreut und wie gesagt, also kleiner Tipp auch für alle Kollegen und Bürger, die uns zuhören, ich rufe mittlerweile eigentlich relativ früh einmal durch und sag, also
Habt ihr bekommen,
wie sieht's aus, das und das interessiert mich, was sind für euch so die Probleme?
Ich glaube, die Erfahrung habe ich auch, ich habe das auch einmal gemacht, da ist nichts bei rumgekommen, wonach hab ich nochmal gefragt, ist lange her, das war, als es da am Anfang losging, aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der Ton, mit dem man anruft, wenn der nicht so ist, wo bleiben denn meine Akten?
Genau.
Was seid ihr für ein Saftladen? Jetzt mal raus, sonst mache ich euch fertig, sondern eher so anruft, hey, wir haben ja hier dieses Gesetz und wie sieht's denn aus bei euch? Genau, kann ich euch noch irgendwie helfen? Braucht ihr noch Infos?
Genau.
So, soll ich euch eine Diskette vorbeischicken oder so? Also ne, so ein bisschen kooperativer,
genau.
Der hilft, glaube ich.
Oder? Also so ist auch mein Eindruck. Die meisten da sind auch total in Ordnung. Die, wie habe ich ja eben schon mal angedeutet, es gibt eben Anträge, die den Kopfzerbrechen bereiten und das kann man einfach oft vermeiden. Also oder manchmal kommt es vor, dass die dann wirklich irgendwie ewig prüfen und dann kommt raus, alles, was sie da geprüft haben, hat mich gar nicht interessiert, weil das waren dann die Ausschreibungsunterlagen zu irgendwas, die dann nochmal rechtlich geprüft werden mussten und so, interessiert mich ja alles gar nicht. Am Ende interessiert mich, wer hat's bekommen und was war dann die Expertise zum Beispiel bei einem Gutachten. Ja, jetzt mal im anderen Fall. Ja. So, und ja, und im Herbst hatte ich das gestellt und ja, kurz vor Weihnachten habe ich dann Post bekommen. Sowohl elektronische Post, also in Form einer E-Mail, aber dann auch nochmal eine DVD, wo tatsächlich dann die Kommunikation drauf war. Also E-Mails, viele Stellungnahmen der Unternehmen, der Verbände, genau, aber was mich halt wirklich verblüfft hat, war, dass ich auch recht viel E-Mail-Kommunikation bekommen habe und was mich auch verblüfft hat, war, oft ist es schon erstmal so, also das wird jetzt sehr lange dauern und da müssen wir jeden in Benehmen nehmen und dann müssen wir schwärzen und dann müssen wir alle nochmal fragen, ob die nichts dagegen haben. Und in dem Fall war das eben nicht so, sondern die waren alle ungeschwärzt und inklusive der zum Beispiel E-Mail vom Unternehmen XY, so und so, lieber Herr so und so, danke für das Gespräch gestern. Anbei nochmal unsere PowerPoint-Präsentation wie besprochen oder so, ne? Und genau, und das war so, ja, wie gesagt, rund um Weihnachten. Du sagtest ja eben auch, man darf da nicht erwarten, das geht von heute auf morgen. Deswegen hatte ich da gerade noch so ein paar andere Sachen zu tun und ich jongliere eigentlich immer so mit mehreren IFG-Anträgen und Themen, wie das ja die meisten Kollegen so machen. Und dann habe ich mich halt im Frühjahr also dran gesetzt, das erstmal alles auszuwerten.
Und weil das muss man ja auch dazu sagen, eins der Kerneinspruchsargumente von Seiten der Behörden, um Sachen nicht rauszurücken, ist halt immer, Dritte sind betroffen.
Genau.
Wirtschaftsinteressen, Betriebsgeheimnisse von dritten Unternehmen sind betroffen und deswegen können wir es A, entweder gar nicht rausgeben oder nur schwarz. So. Und deswegen war deine Erwartung eher, wenn da so viele Lobbyfirmen vertreten sind und die auch im Interesse von bestimmten Firmen ja unterwegs sind, wäre das ja ein ganzer Sack voll Firmeninteressen eigentlich, die da betroffen wären. Aber
Genau. Also ich glaube, es gibt einfach in den Ministerien unterschiedliche Handhabungen. Es gibt Ministerien, die mussten schon mehr rausrücken, die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung. Es gibt andere, da ist erstmal alles ganz schwierig, Herr Becker. Und jetzt bin ich auch erstmal nicht 4 Wochen in Urlaub und dann müssen wir mal gucken. Und ich habe, also wenn es, das kann dauern. Und dann denkt man schon so, ja, okay, ist schwierig, schwierig. Und oft wird es dann auch nichts oder man muss, kriegt dann wenig oder geschwärzt oder so. Und ja, aber wie gesagt, also in dem Fall habe ich dann angefangen. Also das war.
Und kam die als PDF?
Also ja, als also interessanterweise kam die teilweise als PDF, sozusagen eine E-Mail, die PDF-iert war mit Anhang. Ja. Teilweise kam sie im E-Mail-Format, also dass ich sie
EML oder
ja, MSG genau. Oder so, ist ja, das so? Genau. Also die Endung quasi so, dass man sie importieren kann ja. In ein Mail-Programm oder wir hatten dann nochmal so ein extra Programm. Genau, so wie sie jetzt auch vielleicht in jedermanns E-Mail-Client irgendwie zu sehen sind, konnte man die da dann auch durchforsten. Also so waren so die Mails und dann waren einfach noch haufenweise Stellungnahmen
als PDF.
Als PDF, also so wie man sich wahrscheinlich auch vorstellen würde, einfach sehr geehrter Herr so und so anbei unsere Stellungnahme zur Datenschutzverordnung und dann 20 Seiten, warum die deutsche Wirtschaft in Gefahr ist und tausende Arbeitsplätze und also das wir können ja mal so ein bisschen in die Details einsteigen. Also
Ich wollte nur eine Vorstellung davon kriegen, was die dir geliefert
haben. Ja, kann ich gerne, genau.
Was dein Rohmaterial ist und wie das so daherkommt, weil Netzpolitik.org hat irgendwie neulich eine Exe-Datei oder sowas vom BMI, glaube ich, bekommen, die sie so, ne, also eine ausführbare Datei ja. Für einen Windows-Rechner und so und da drin seien dann alle Informationen, die sie ja angefragt haben. So,
ne. Ehrlich gesagt, glaube ich, so ähnlich war es, also die war, wie sagt man, ich bin ja jetzt nicht so ein Nerd, die war verpackt, ja, richtig? Ja. Und es war passwortgeschützt, ist ja auch alles richtig und gut so. Und dann, als ich es entpackt habe, waren es mehrere Ordner, wo jeweils entweder PDFs oder ein paar Docs und ein paar E-Mail, also im E-Mail-Format, wie man sich das eben so dann vorstellt. Und dann habe ich erstmal relativ klassisch, weil die waren auch nicht nach Datum richtig geordnet. Und dann habe ich sie alle ausgedruckt, weil das wirklich dann das Einfachste ist. Und habe sie nacheinander sozusagen chronologisch abgeheftet. Und dann, also so ist es bei ganz vielen Recherchen, aus der Chronologie versteht man es eigentlich am besten. Und dann hat man eigentlich schon einen relativ guten Einblick so in den Maschinenraum der Gesetzgebung bekommen, wie das eigentlich so abgelaufen ist. Also von Anfang 2012, Kommission macht den Entwurf. Kurz danach sagt Ministerium an Interessenvertreter, wir sie alle mitbekommen haben, so nach dem Motto, ist da jetzt der Entwurf und wir sind ja als Mitgliedsland auch betroffen und wir bitten jetzt erstmal um Stellungnahmen. Und dann ging in den Wochen und Monaten da drauf erstmal kiloweise Stellungnahmen ein. Und was mich da schon, was mir aufgefallen ist, ich sag's mal so, und was meine These von eben unterstützt hat, ist so diese Massivität oder das Ungleichgewicht zwischen Verbraucherschützern und NGO und Zivilgesellschaft auf der einen Seite und unter Unternehmen auf der anderen Seite. Also das sind nicht, man könnte jetzt vorstellen, es ist Bitkom und irgendwie hier Werbewirtschaft und Dialogmarketing, die Verbände, die dann halt so wie man sich den Kooperatismus klassischerweise vorstellt, da ihre Stellungnahmen abliefern und sicherlich auch mal ein Gespräch bekommen. Und das ist es eben nicht, sondern ist darüber hinaus einfach wahnsinnig viele Unternehmen. Also sei es Amazon, sei es, ich kann mal gerade gucken, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse.
Das sind bestimmt so Bertelsmann.
Adobe, Bertelsmann. Ja, wie gesagt, ich hatte mich ja auf die Internetwirtschaft konzentriert, weil das sozusagen mein Hinweisgeber war. Die haben trotzdem interessanterweise dann auch die Werbewirtschaft mit einbezogen, weil das sich ja auch nicht mehr so richtig trennen lässt. Und ich habe dann später nochmal über jemand anders zusätzliches Material bekommen, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber mein Eindruck war, erstens, es ist wahnsinnig viel. Es gibt einfach unglaublich viele Unternehmen, die entweder selber hier vertreten sind oder auch sehr interessant über PR, Public Affairs Agenturen das Unternehmen ansprechen. Also wenn ich es mir richtig notiert habe, zum Beispiel Amazon ist über eine Public Affairs Firma namens Fleischmann Europe die dann ansprechen, oder eine andere Firma, Advice Partners, die für Adobe gesprochen haben, finde ich zum Beispiel auch ganz interessant. Also ich glaube weniger, dass das jetzt den Zweck hat, das zu verheimlichen, sondern eher so, dass man hat noch niemanden hier und nutzt dann halt vor Ort die Public Affairs Möglichkeiten, die Lobbyisten, um die anzusprechen. Aber darüber hinaus wirklich, also viele deutsche Firmen auch, sei es jetzt DATEV,
also diese Steuersoftware
machen. Die Steuersoftware, ganz genau, Steuerberater-Software machen, die klassischen Verbände, aber es war sozusagen, also um auch mal in die Unterlagen reinzugehen, es war eigentlich immer das gleiche Muster, bla bla. Grundsätzlich befürworten wir die Vereinheitlichung des Datenschutzes in Europa, und dann kam so nicht geschriebenes, aber gedachtes, riesengroßes Aber und dann irgendwie, was alles nicht geht, ja. Und warum das alles existenzgefährdend ist und warum das zu weit geht. Und was ziemlich interessant war, warum es auch über deutsches Recht hinausgeht und die Bundesregierung deswegen was dagegen tun soll. Denn was mir auch, bin ich so wahnsinnig tief drin wie andere, nicht so ganz klar war, ist, dass wir doch im Grunde in Deutschland in vielen Punkten schon eine Aufweichung des Datenschutzes in den letzten Jahren erlebt haben. Und diese Aussage, Deutschland ist ja irgendwie so weltweit führend im Datenschutz, aus meiner Sicht nicht ganz stimmt, weil wirklich schon so 2009 war die letzte Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes, da ist nochmal was passiert, und zum Beispiel dieses Listenprivileg, also in Deutschland ist es ja jetzt schon so, dass man ungefragt Daten aggregiert werden können, bestimmte Daten zu einer Liste, die dann an die Werbewirtschaft, für die Werbewirtschaft attraktiv ist. Gleiche bei Zweckänderungen, also zum Beispiel man erhebt Daten für einen E-Mail-Client und nutzt ihn aber auch, um für die neue Stau-App oder sowas, ja. So, und das ist eine Zweckänderung. Super interessant auch für zum Beispiel jetzt in Zukunft, wenn jedes Auto eine IP-Adresse hat, die Daten, die dann an die Versicherung weitergegeben werden. Also
ist da geht schon eine Menge.
Da geht jetzt schon eine Menge. So, also das war da die zweite interessante Erkenntnis für mich, dass sozusagen ganz oft das Argument gefallen ist, das geht ja über deutsches Recht hinaus, und wir müssen doch das deutsche Recht wahren. Und an gewissen Punkten stimmt das tatsächlich so. Und ja, also dieses große Aber war immer wieder zu sehen. Ja, und dann, also vielleicht nochmal ganz konkret, um auch auf meine Geschichte zu kommen, die ja nicht jeder gelesen hat. Also da steige ich ein in dem Text mit einem Lobbyisten namens Peter Bieser, der eben auch eine Lobbyfirma hat, ein eifriges Mitglied im CDU-Wirtschaftsrat ist, der überhaupt hier sehr eifrig gewesen ist rund um diese Gesetzgebung, und der sich eben mit einer E-Mail schon 2012 ans Ministerium gewandt hat, und wo der Ton einfach so vertraut war, wie als wenn es jetzt ein Kollege aus einem anderen Ministerium ist, also liebe Mitstreiter, die Staatssekretärin wird gleich mal in CC gesetzt, und dann kommt eine lange E-Mail, wo gesagt wird, warum das alles gar nicht geht und warum wir zu einer Umkehr des Daten, also wie hat er geschrieben, wir haben international nur noch eine Chance, weil wir beim Datenschutz zu einer Umkehr unserer bisherigen Positionen kommen. Und das Verbotsprinzip muss aufgelöst werden.
Und wer hat das geschrieben?
War der
das
Mann,
ein Politiker oder ein Lobbyist?
Ein Lobbyist war das. Ja. Also Inhaber einer Lobbyagentur, seit Jahrzehnten im Geschäft. Mitglied des CDU-Wirtschaftsrates, für die das nicht kennen. Das ist quasi so eine Art der CDU nahestehende Wirtschaftsverein, der sich halt so für die Belange der Unternehmer einsetzt, der CDU auch schon im Namen hat, der Union eben nahesteht, und
aber kein Abgeordneter, es ist keine Fraktion.
Es ist keine Fraktion, sondern es ist im Grunde eine Lobbyorganisation, eine parteinahe Lobbyorganisation, wo die eine führende Rolle, die eine Lobbyistin von Microsoft tätig ist, und eben dieser Peter Bieser, der sich da gleich, nachdem der Entwurf der Kommission irgendwie auf dem Tisch lag, sofort gesagt hat, also ich habe mal eine Umfrage gemacht und hier geht alles gar nicht so, müssen wir alles ganz anders machen. Und sozusagen dieses liebe Mitstreiter-Prinzip, ja, was ja, wenn man sich mal irgendwie länger überlegt, schon eigentlich die ganze Geisteshaltung da ausdrückt. Also entweder war er nassforsch und hat den anderen das unterstellt, was ich aber nicht glaube, weil die Beamten, die er angeschrieben hat, selber schon beim Wirtschaftsrat zu Gast gewesen sind und er auch später Termine mit der Staatssekretärin irgendwie gehabt hat. Der zieht sich eben durch viele E-Mails so durch. Also so diese Stimmung, wir sind uns doch einig, der Datenschutz ist verstaubt, wir müssen irgendwie hier den Entwurf der Kommission aufweichen.
Woher kommt diese Vertrautheit?
Ja, ich denke, das kommt zum einen, kommt das eben daher, dass viele der Lobbyisten selber irgendwann eine gewisse Politikkarriere hinter sich haben, Also Herr Bieser hat schon, ich weiß nicht, ob er CDU-Mitglied ist, ich gehe davon aus, aber er hat schon immer für die CDU Aufgaben übernommen, sei es in irgendwelchen Kommissionen, da tummeln sie sich dann, der war hier in der Enquete-Kommission als Sachverständiger, hat er auch irgendwie seine Meinung zum Besten gegeben. Ich kenne auch viele Lobbyisten, die alle irgendwie, also bei vielen ist es ja so, zum Beispiel man fängt an eine Parteikarriere, studiert, geht so in die Junge Union, RCDS und überlegt vielleicht mal so Politiker zu werden und macht so sein Studium fertig und dann denke ich, gucken viele mal, wie läuft's so und wo wird's für mich am besten passen und fahren dann weiterhin zweigleisig, also gehen in die Politik oder zum Beispiel dann auf kommunaler oder regionaler Ebene oder bleiben in der Partei irgendwie so ein bisschen tätig und fangen dann aber an in Lobbyfirmen zu arbeiten. Also wenn man sich den Axel Wallrabenstein zum Beispiel anguckt,
oder so heißt es.
Ja, nee, nicht WMP, komm gleich auf den Namen. Auf jeden Fall ist er der CDU, er war früher mal bei der Jungen Union, glaube ich, in führender Position tätig und ist jetzt der Google-Lobbyist. Und Sekunde, ich habe es mir hier aufgeschrieben. MSL ist das.
Ah, MSL,
okay. Total rühriger Lobbyist in Berlin, wie Bundesgeschäftsführer der Jungen Union früher mal gewesen und jetzt bei MSL führender Position tätig, twittert wahnsinnig viel und ist eben für Google, ich denke mal, bis heute tätig gewesen und im Verein hier C-Netz, der ja auch unionsnah ist, ja. Und das ist so, finde ich, so eine relativ klassisch, so, man hat so seine Verbindungen von früher zu den Politikern, die heute mal was geworden, die irgendwann dann mal was geworden sind. Man selber hat irgendwann vorher die Ausfahrt genommen Richtung Lobbyismus. Also das ist so das eine. Man nutzt seine alten Netzwerke aus der Partei, um irgendwie Beziehungen zu pflegen.
Und dann gibt's halt so die ganz großen Fälle wie Pofalla oder so, ne, die halt aus dem Kanzleramt wie zur Bahn wechseln oder die Mitarbeiterin von der Merkel, die zum Bundesverband
Energie, Wasser.
Wasserwirtschaft, ja. Energie und Wasserwirtschaft gewechselt ist.
Genau.
Also auch so einem ganz mächtigen Lobbyverband in Deutschland, der so die ganzen Energiekonzerne vertritt. Und die haben natürlich einen Draht.
Sicher, klar. Also ich hatte auch mit Kollegen zusammen mehrere Geschichten über Eckhard von Kläden geschrieben. Ich habe hier mal was mitgebracht. Das ist genau diesen Ausriss aus dieser Politik und Kommunikation, dem Lobbybranchenblatt, wo es halt heißt, dass es jetzt 170 Firmen gibt, die hier eine Konzernrepräsentanz haben. Und da wird er eben da gab es eine Umfrage unter Politikern und so dem Berliner hier, ich denke mal, ja, waren sowohl Regierung als auch wahrscheinlich Abgeordnete. Und da wird er eben an erster Stelle genannt, der einflussreichsten Lobbyisten. Und wir hatten halt, der ist mittlerweile, also zum Hintergrund, der war quasi Staatsminister im Kanzleramt und ist dann relativ schamlos, ich glaube sogar von heute auf morgen, vom Kanzleramt zu Daimler gewechselt.
Als glaube ich, noch auf Bitten von Merkel ist er da geblieben. Also als schon klar war, dass Daimler ihn haben will,
genau so
und er das, glaube ich, sogar auch schon unterschrieben hatte, hat Merkel gesagt, nee, bleib noch mal.
Ja.
Und in dieser Zeit, wo schon klar war, er wird zu Daimler gehen, hatte er aber auch noch mit Autobelangen auf EU-Ebene und so zu tun.
Ja, er hat das immer abgestritten, dass er damit direkt zu tun hatte. Also also unsere Geschichte, vor allem die eine, wo die ich maßgeblich mitgeschrieben hatte, also da ging es darum, dass er für Daimler, nein, man muss es so sagen, also Daimler hielt mal Anteile an EADS und wollte die abstoßen. Und das ist eben ein großes Geschäft, beides irgendwie für die Regierung wichtige Unternehmen, vor allem EADS als Konzern, der so in der Luft- und Raumfahrt tätig ist. Und in dieser Zeit, als Daimler seine EADS-Aktien, heute Airbus, abgestoßen hat, hat er sich, ich habe mal geguckt, 23 Mal mit einem Banker von Goldman Sachs getroffen, der damals für Daimler sozusagen das Geschäft so ein bisschen also begleitet hat, ja. Und ich hatte dann auch rausbekommen, zusammen mit den Grünen, die da eine Anfrage im Bundestag gestellt hatten, dass er sich nicht nur ständig mit denen getroffen hat, sondern dass er zu diesem Deal, also dem Verkauf der EADS-Aktien, auch ganz viele Vorlagen bekommen hat. Und da kann man zum Beispiel sagen, also Herr Brandt und Herr Kläden waren zusammen in der Studentenverbindung gewesen in Göttingen. Und das haben wir dann auch so schön recherchiert. Die kannten sich aus der damaligen Zeit. Brandt war dann auch in der Politik. glaube auch auch in der Jungen Union tätig. Der von
Goldman Sachs.
Der von Goldman Sachs und ist dann aber sozusagen, der hat den die Ausfahrt Richtung Bankenwesen genommen. Kläden ist in die Politik gegangen. Die beiden sind sich aber sozusagen vertraut geblieben und als dieser große Deal anstand, haben die sich zufälligerweise 23 Mal genau in dieser Zeit getroffen, mehrfach kurz nachdem Kläden Vorlagen bekommen hatte von Geschäft und beide haben aber damals abgestritten, dass sie darüber geredet hätten, was mir sehr unwahrscheinlich vorkam, aber wir konnten es auch nicht anders belegen, weil wir nicht dabei gewesen sind. Ne? Aber da sind wir sozusagen bei deiner Frage, woher kommt diese Vertrautheit? Also auch in diesem Falle Studentenverbindung, Junge Union, gemeinsame Politikerkarriere oder Jungpolitikerkarriere, Netzwerke aufgebaut und sich so kennengelernt. Das ist so ganz, ganz klassisch in Berlin, wie man so seine Netzwerke pflegt. Und wenn man das nicht hat, was auch nicht jeder hat, aber genau, also es gibt auch Leute, die eben nicht bei der Jungen Union oder in der SPD, da ist es gar nicht viel anders aktiv gewesen sind, dann macht man wahrscheinlich erstmal ganz viele Termine. Also das ging auch aus meinen Unterlagen hervor, also ganz, ganz viele E-Mails, sehr geehrter Herr so und so, wir würden uns sehr freuen, wenn man das zu mir machen könnte. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, worauf ich beim Lobbyismus hinaus will. Wenn man als Ministerialer oder Politiker so nur von einer Seite beschallt wird, ja, dann glaube ich, ist es auch echt schwierig, noch so das Gemeinwohl zu destillieren. Also so geht uns das auch als Journalisten auch. Wenn wir immer nur mit einer Seite reden, das macht für uns auch perfekt Sinn oft, was der sagt. Man denkt so, wow, ja, das leuchtet echt ein so und ist echt eine unfassbare Geschichte. Und dann kann man das so aufschreiben und dann, wenn man nicht aber zu der anderen Seite hingeht und die nochmal befragt, was sagt ihr eigentlich dazu, dann macht man unsaubere Arbeit oder hat auch das Problem, dass man eben sich nur einseitig informiert. Und ich glaube, dass eben dieses Ungleichgewicht zwischen Wirtschaft und Verbraucher und Bürgerrechtlern dazu führt, dass Ministerien zu krass von einer Seite beschallt werden. Also ganz praktisch gesehen, wenn man den ganzen Tag Termine hat mit Wirtschaftslobbyisten, dann hat man kaum noch Zeit für die andere Seite und es gibt auch kaum jemanden, für den man sich Zeit nehmen könnte. Und natürlich, das geht auch aus den Unterlagen hervor, nach 2 Wochen lagen ganz große Studien vor, wie groß die Gefahr ist und wie viele Arbeitsplätze in Gefahr sind. Und wenn das so kommt, dann bricht die Werbewirtschaft zusammen. Ja, da würde ich jetzt auch sagen, als Beamter, da muss man schon sehr, also muss man fit sein in seinem Themengebiet, man muss da möglichst lange schon dabei sein, man braucht einen großen Stab an Leuten, die das betreuen, man muss gezielt auch das Gespräch mit der anderen Seite suchen, aber da ist kaum jemand auf der anderen Seite. Ja? Nimmt man mal die DigiGuess raus und den Verbraucherzentrale Bundesverband, dann gibt es noch so, hier Fürbut heißt er, glaube ich, ja. Ne? mit seinen Leuten.
Digital Courage.
Und das war's dann.
Digitalgesellschaft, ja. Ich habe neulich mal ein Porträt gemacht über einen Typen, der aus genau diesem Grund eine ganz interessanten Spagat macht. Das ist ein Anwalt, der hat Finanzwesen, glaube ich, studiert an der HU und war dann so hatte so die Wahl, ja, mache ich jetzt halt, gehe ich zur Versicherung und mache halt so Versicherungsbusiness, und der hat dann mal diese Verbraucherthemen nicht losgelassen und er sagte, aber da gibt's kein Geld. Es gibt für diese, der ist ein echter Finanz- und Versicherungsfachmann und der will halt sozusagen Verbraucherrecht und AGBs verständlich machen und, aber da gibt's kein Geld. Also er meinte es so. Und er hat sich halt so eine Position erarbeitet, sagt er, wo er zwar Studien schreibt für die Versicherungsunternehmen und von denen sein Geld bekommt, aber eben irgendwie auch noch bloggt und so als unabhängiger Finanzversicherungsverbraucherschützer bekannt ist. Und ich habe dann auch mit vielen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und von den Grünen und so gesprochen und die haben es alle bestätigt. Er ist tatsächlich jemand, der zwar für die Finanzwirtschaft arbeitet, aber sich innerhalb dieser Community einen unabhängigen Ruf bewahrt hat, weil er denen auch an Karren fährt.
Ja.
So, aber das ist eine ganz singuläre Erscheinung. Also es gibt auf dieser Verbraucherseite kaum strukturierten Lobbyismus. Und das ist natürlich eine Geldfrage. Also der Tillack schreibt das auch in seinem Buch.
Ganz genau.
Also du sagst es, wenn man keine Connections hat, die kann man sich kaufen. Das ist kein Problem.
Ja.
Dafür gibt es diese
ganz genau.
Anwaltsfirmen und die Lobbybüros, weißt du, so Hans-Hermann Tietje, ehemaliger Bildchef, so, na klar, der kennt Hinz und Kunz und
so
hat
da
seine Lobbyagentur. Da kostet dann aber, da kann man 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr zu denen überweisen, wenn die einem permanent Kontakte machen sollen.
Ganz genau. Also so läuft das. Da sind dann Leute wie der ehemalige Bildchef oder ehemalige oder auch Leute aus der Politik, die da hinwechseln. Also haben wir ja auch schon mehrfach beschrieben, Leute wie Herrn Ramsauer, der Verkehrsminister war, ständig im arabischen Raum unterwegs war, aus dem Kabinett geflogen ist, zack, war er Chef der Deutsch-Arabischen Handelsvereinigung und kümmert Dirk sich Niebel. Jetzt um diese Themen. Dirk Niebel, anderes Beispiel, ja. Ganz genau. Also
Entwicklungshilfe oder wer ist es da?
Ich habe ja sozusagen, ich wollte mir für meine Geschichte, ne, also vielleicht noch für die Leute, die sie auch immer noch nicht gelesen haben, also ich beschreibe da nicht nur diese E-Mail lieber Mitstreiter, sondern es gibt da ein sehr schönes anderes Zitat, die das eigentlich ganz plastisch beschreibt. Also da meldet sich ein Mitarbeiter des Ministeriums bei der DATEV, das ist dieses Softwarehaus mit den Steuerberatern, kurz vor einer entscheidenden Sitzung und sagt eben, sehr geehrter Herr So-und-so, anbei übersende ich Ihnen wie besprochen den Vorschlag des Ratsvorsitzes, der voraussichtlich nächste Woche im ASTV, das ist so der ständige Vertretungsrat, und im Ministerrat im Oktober verabschiedet werden soll. Wie gesagt, es dürfte sehr schwer werden, überhaupt noch etwas zu ändern. Ich bitte daher um möglichst rasche Rückmeldung, ob Sie vielleicht noch ein, zwei harte Punkte haben, die wir noch kurzfristig einbringen sollen. Also der Mitarbeiter des Ministeriums, ich gehe mal davon aus, ein Beamter, meldet sich beim Lobbyisten, schickt dem erstmal eine vertrauliche Unterlage und sagt dann, bitte, wenn ihr noch Änderungswünsche habt, jetzt aber schnell, weil die Zeit drängt, ein, zwei harte Punkte und die versuchen wir dann noch einzubringen.
Mit denen ich mich da auch präsentieren kann, die auch irgendwie valide sind. So. Ne, genau.
Ganz genau. Und auch um diesen Vorwurf, der ja von der Seite der Lobbyisten oder auch von anderen oft geführt wird, ja, die Verbraucherschützer, die können das doch auch und mittlerweile gibt es doch DigiGuess und sonst wen, die hier irgendwie das ACTA irgendwie zu Fall gebracht haben. Ja, es gibt singuläre Entscheidungen, wo mehrere Faktoren zusammenkommen können, dass Leute auf die Straße gehen und sich wehren. Aber in der aller Regel ist es eben so, Leute wie die DigiGuess oder der VZBV heißt er, ne, Bundesverband Verbraucherzentrale, stehen ziemlich allein auf weiter Flur. Die haben 3-4 Leute, die sich damit auseinandersetzen. Die kämpfen ziemlich hart, um wenigstens ein bisschen was entgegenzusetzen. Und ich habe die auch gefragt, wie oft habt ihr euch getroffen? Ja, die haben sich auch getroffen. Und die haben auch schon mal was bekommen, Infos aus dem Ministerium, aber sehr wenig. Und sie konnten natürlich auch ihre Stellungnahmen übermitteln. Aber am Ende habe ich halt sozusagen reingeguckt und fast nichts von dem wurde umgesetzt. Und das liegt sicherlich auch daran, dass sie eben nicht mit der gleichen Vehemenz vortragen konnten, wie wichtig auch die Rechte der Verbraucher in dem Zusammenhang sind.
Ich meine, da wird es ja vielleicht auch ein bisschen, das spricht ja auch aus dem, was du erzählst, man macht sich, glaube ich, keine Vorstellung davon, was es bedeutet, Lobbyismus für ein bestimmtes Anliegen intensiv zu betreiben.
Ja.
Also was das für ein Aufwand bedeutet,
ja.
Wenn man wirklich sich einer Sache verschreiben kann, muss und jetzt Datenschutzverordnung intensiv beackert und da Punkte hat und die da reinkriegen.
Genau.
Was das
rein lobbyieren, wie man so im Fachjargon sagt.
Mit Studien und immer am Laufenden bleiben und die Texte kriegen und die Leute kennen und mit denen reden und das ist nur ein Thema.
Ja,
ja. Das ist nur ein Punkt.
Ja. Ja.
Und das ist so ein irrer Aufwand.
Genau.
Und das braucht so viel Men- und Frauenpower, was einfach echt Geld kostet. So,
es kostet wahnsinnig viel Geld und du sprichst im Grunde den richtigen Punkt an. Du musst ja als Lobbyist dann wiederum auch einen Arbeitsnachweis erbringen. Also wenn du jetzt mal angenommen, du bist jetzt der Leiter der Hauptstadtrepräsentanz, warst früher vielleicht ein FDP-Abgeordneter oder so und verdienst das Vierfache und musst natürlich jetzt auch deinem Unternehmen, die dir jetzt irgendwie viel Geld für ein schickes Büro irgendwo unter den Linden oder da in der Ecke finanzieren, dann musst du auch wahrscheinlich einmal im Monat oder regelmäßig sagen, das und das mache ich jetzt gerade. Ja. Und dazu gehört ein Treffen mit den zuständigen Beamten, im besten Fall ein Treffen mit dem Minister, ein Gespräch mit dem Minister, Briefe an den Minister, an den Staatssekretär, jeden Abend auf Veranstaltungen gehen. Ich meine, mir fehlt da jetzt das Mitleid, dass ich sage, die Armen, aber du sagst es vollkommen zu Recht. Es ist ein wahnsinnig großer Aufwand und den können eben in der Regel die Gegenseite, die kaum, also sprich Verbraucherschützer, bei anderen Industriesachen die Gewerkschaften schon eher, aber in Themen wie dem hier, wo die Gewerkschaften jetzt auch nicht so auf der Seite der Verbraucher stehen, ist es eben wahnsinnig schwer, eine Gegenöffentlichkeit sozusagen zu schaffen. Und da sehe ich mich als Journalist jetzt schon irgendwie dann auch in der Pflicht, so eine Geschichte zu machen und dann auch klar Stellung zu beziehen. Weil es gibt eben kaum jemanden.
Kommt in dem Buch von Tillack auch ganz gut raus. Ein wesentliches Element dieses Lobbyismus sind zum Beispiel Veranstaltungen. Und zwar Veranstaltungen im Sinne von, damit da auch jemand kommt, muss das Menü auch stimmen. Da kannst du nicht mit Toast und trockenen Brötchen kommen, sondern das muss irgendwie Format haben. Da brauchst du dann gute Leute, damit dann auch die entsprechenden Leute kommen. Weil der Minister kriegt viele Einladungen.
Genau. Also mir sagte ein Mitarbeiter aus, ohne ihn zu enttarnen, kann man glaube ich schon sagen, aus dem Wirtschaftsministerium eben, es ist halt schon so bei RWE, wenn die einladen, dann ist da irgendwo irgendwie, weiß ich nicht, China Club oder so gemietet, ja, weiß ich jetzt nicht, aber so in der Preisklasse und da bekommt man die Jacke abgenommen und dann wird man da hochgeführt und dann gibt's da ein tolles Buffet und gute Getränke. Und es ist eben schon so, bei den, sage ich mal, alternativen Energien, also erneuerbaren Energien, da gibt's halt dann eher mal die Brezeln und das Mineralwasser auf dem Tisch. Und dann sagt er halt schon, ob du willst oder nicht. Also der ist ja durchaus selbstkritisch. Das macht Eindruck. Und natürlich gehst du im Zweifel eher dahin, wo es ein bisschen netter ist. Und das kommt ja noch dazu, was ich eben schon mal habe anklingen lassen. Ein Lobbyist ist... Die Zeiten, wo vielleicht Leute unterm Tisch Geldkoffer rübergeschoben haben, sind, glaube ich, lange vorbei. Heute ist ja doch wahnsinnig viel irgendwie transparent, im Anführungszeichen, im Sinne von, dann ist da eine Twitter-Wall und das wird live gestreamt und so, ja. Und das läuft heute auf einer anderen Ebene. Oder es, vielleicht lief es auch früher schon so, aber so nehme ich es wahr. Nämlich, das sind in der Regel einfach coole Leute, so, ja. Die wissen, wie sie den Politiker ansprechen. Also, da ist man wahnsinnig schnell per Du, wie ich auch im Text beschreibe. Und ich habe da was für euch und so und kann euch da irgendwie meine Studie liefern. Und das sind einfach so, die schaffen es von Leuten, die wahnsinnig das knappe Gut Aufmerksamkeit, um das zu erobern, also das knappe Gut Aufmerksamkeit eines Politikers oder Beamten. Da muss man, so hat mir das auch Lobbyisten beschrieben, es schaffen, sein Anliegen innerhalb kürzester Zeit bei demjenigen zu verankern, wenn man ihn nicht schon lange kennt und seine Handynummer hat. Und insofern sind das sehr gewitzte Leute, die sehr sympathisch rüberkommen und es so schaffen, sozusagen ihre Botschaft irgendwo in dem Hirn des Politikers oder Beamten einzupflanzen.
Und das ist auch ein Punkt, den er in dem Tillack-Buch ganz gut rüberkommt. Also der erste Impuls ist ja zu sagen, hier geht es um Partikularinteressen versus Gemeinwohl.
Ja.
Das ist also der erste Impuls. Ja, da sind die Unternehmen, die wollen ihr Interesse durchpeitschen und auf der anderen Seite stehen Politiker, die sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Ja, und nur dem Gemeinwohl und da wird gerangelt. Ja. Da gibt es aber so Projekte, die ihr auch beschrieben habt, wie dieses zum Beispiel im Bundesbildungsministerium.
Also dieses ÖPP.
ÖPP, also Public-Private Partnerships,
ÖPP.
Ja. Ja. Wo deutlich wird, dass das alleine eben nicht ausreicht als Motivationskonstellation, um Lobbyismus zu erklären. Also, sondern, dass Politiker natürlich ganz eigene Interessen haben. Ja, die wollen schnell eine Schlagzeile machen. Die wollen persönlich gut dastehen. Die wollen ein irres Projekt präsentieren, ja, was aus ihrem Ministerium ihre Handschrift trägt, was sie eröffnen. Sie schneiden das Band für die neue Autobahn. Flughafen will man jetzt vielleicht nicht mehr davor stehen. Aber vor anderen Projekten, das ist ihr Ding. Und wenn der Lobbyist es schafft, sein Projekt mit dem Interesse des Politikers irgendwie so zu harmonisieren, ja, dann hat auch der Politiker wahrscheinlich auf einmal gar nicht mehr so das Ding, ja, das ist ja ein gutes Projekt, ich nehme ja kein Geld oder ich nehme ja auch keinen Vorteil. Nein, das ist einfach ein politisches Projekt, mit dem er gut dasteht. Und da kommen nämlich diese PPPs ins Spiel, also diese
Public-Private
Partnerships. Mhm. Und da musst du mal erklären, was das Prinzip ist, weil das ist eigentlich schwer zu verstehen. Dass
es überhaupt ja, es ist gemacht es hat. Ist schwer zu verstehen. Deswegen ist es bei den meisten wichtigen Themen, die sind in der Regel kompliziert. Also man muss es sich im Grunde, eigentlich kann man es, es geht um öffentliche Infrastruktur, Autobahnen, Ministerien, Schulen, Schwimmbäder und wie die finanziert werden sollen, wenn sie neu gebaut werden. Und man kann es sich eigentlich so vorstellen, wie wenn man sich ein neues Auto kauft. Man kann sozusagen, wenn man Cash hat, kauft man sich das Auto und es gehört dir. Wenn du kein Cash hast, dann leasst du das Auto. Das heißt, du nimmst es mit nach Hause, kannst es jetzt auch fahren.
Hast es sofort.
Und zahlst sozusagen entweder sozusagen so eine Leasingrate ab oder ein anderes ist, wenn du kein Cash hast, kannst du es kaufen und zahlst es einfach sozusagen auf Raten das Auto ab. Ja, vielleicht ist das sogar noch ein bisschen besser. Also du hast nicht um es nochmal zu sagen, du hast nicht irgendwie die 50.000 Euro, um dir den Audi zu kaufen, aber du hast ein monatliches, einigermaßen geregeltes Einkommen von 2.500, das dir zur Verfügung steht, und dann stotterst du sozusagen jeden Monat deine 100 Euro für den Audi ab, oder 200, kannst du ja dann individuell mit dem vereinbaren.
Nimm mal das Bundesbildungsministerium.
Genau, und es ist jetzt eben so, also die Politik hat parteiübergreifend die Schuldenbremse beschlossen. Das heißt, sie kann sich ab in den nächsten Jahren, sag ich mal so, ich weiß nicht genau, ich glaube 2017, nicht mehr ohne Ende so einfach eigentlich nur noch einen sehr engen Rahmen neu verschulden. Zugleich hat man aber festgestellt, dass die Infrastruktur marode ist, man neue Autobahnen, Ministerien und etc. braucht. Und dann steht man jetzt vor dem Problem, man kann sich nicht neu verschulden, man hat aber aus verschiedenen Gründen nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Und als Ausweg gibt es dann die sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, wie im Falle des Bundesbildungsministeriums. Also das hat ein Projektvolumen von 260 Millionen Euro und Baukosten sind 115 Millionen Euro. An denen kann man es noch ein bisschen leichter erzählen. Also großer Bau für die ganzen Mitarbeiter, die aus Bonn nach Berlin kommen sollen. Bund sagt, fuck, wir brauchen ein neues Ministerium, wir haben aber keine Kohle. Was sollen wir machen? Alles klar, die Privaten bauen das. Und wir mieten das über 30 Jahre lang von denen zurück.
Für 6 Millionen Euro im Jahr.
Ganz genau. Und so hat man für den Politiker die schöne Situation, man hat ein Richtfest, also erstmal den Spatenstich, ja?
Ja.
Super Fotos, Spaten rein in die Erde, hochgeschmissen, kann sich feiern lassen, man tut was für die Infrastruktur, für die Jobs, für die wirtschaftliche Lage. So, es gibt dann mindestens mal noch das Richtfest und dann irgendwann die Eröffnung. Also man hat mehrere schöne Termine, wo man sich feiern lassen kann dafür, dass man irgendwie was Schönes Neues geschaffen hat. Und das Beste ist, man muss es jetzt erstmal nicht bezahlen, denn die Baukosten übernehmen die Privaten. In dem Fall ist das eine Baufirma, die ursprünglich aus den Niederlanden kommt, die heißt BAM. Und die bringen ein bisschen Eigenkapital ein, aber die wesentliche Kohle kommt von den Banken, die denen sozusagen dann als Fremdkapital Kredite, so wie man selber als Häuslebauer irgendwie einen Kredit aufnimmt. Und die bauen das dann und vermieten das dann garantiert 30 Jahre lang an den Bund.
So, jetzt könnte man ja erstmal sagen, naja, ist doch eigentlich okay. Die haben das Risiko, wenn irgendwie Kosten in die Hose gehen, die müssen das alles organisieren. Naja, wie so ein Bauträger halt ist, der hat das Risiko und soll er halt am Ende auch eine Rendite kriegen. Ist doch fein, dafür ist es sein Risiko.
Ja.
Ja. Jetzt kommt aber der Punkt, dass der Bund das Geld quasi umsonst sich leihen könnte.
Genau, also es gibt sozusagen im Moment, es gibt zwei Gründe, warum es unsinnig ist. Das eine ist der ganz aktuelle. Der Bund bekommt durch die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank das Geld quasi zum Nulltarif. Ich glaube sogar teilweise kriegt er Geld dafür, wenn er sich was leiht. Und das macht auf den ersten Blick überhaupt gar keinen Sinn, sich sozusagen mit Rendite bei einem Privaten, also einen Privaten das bauen zu lassen, der dafür noch eine Rendite bekommt, weil ein Privater immer höhere Zinsen bezahlt, weil niemand ist so sozusagen hat so viel
solvent und zuverlässig
so hat so viel auf der Aktiva wie der Bund, genau, also der Bund kann würde der Zahlungsaus die Wahrscheinlichkeit, dass die der Bund nicht mehr zahlungsfähig ist, ist praktisch null und bei Privaten dementsprechend höher, und das lassen sich Banken dieses Risiko honorieren. Das ist sozusagen der ganz aktuelle Grund. Grundsätzlich ist es aber so, dass also sozusagen auch die Privaten kriegen ja gerade das Geld günstiger. Ja, ist ja so, wie wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, zahlst du ja auch kaum Zinsen. Also ich finde, das Argument deswegen ist schon überzeugend und eingängig, dass man sagt, der Bund zahlt ja gerade gar nichts. Aber es ist eben so, die Verträge werden über 40 Jahre abgeschlossen. Und ich kenne mich ein bisschen besser noch bei Autobahnen aus, weil ich mich damit schon mal intensiver befasst habe. Da war es zum Beispiel so, der Private baut die Autobahn und 40 Jahre lang betreibt er sie, und der Bund stottert auch die so ab, 40 Jahre lang, auch mit quasi Mieten, man nennt das Vergütung. Und da hieß es auch, ist doch ein super Modell und der kriegt ein bisschen Rendite, er hat auch das ganze Risiko. Aber das stimmt eben nicht. Es ist nämlich nicht so, dass die Privaten das ganze Risiko übernehmen, sondern gab mehrere Fälle in Deutschland, wo es zum Beispiel so gewesen ist. Es war so, die Privaten haben das gebaut und sollten das Geld dann aus der Lkw-Maut zurückbekommen. Ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Also alle, die A1 war das vor allem zwischen Bremen und irgendwo, glaube ich, Nordrhein-Westfalen. Und alle Lkws, die da drüber rauschen, sozusagen die Mauteinnahmen daraus gehen an den Privaten. Hat man irgendwie so eine Studie gemacht, Gutachten, wie viel die dann so bekommen werden, hat dann so ungefähr gepasst. Und dann hat man gesagt, das läuft jetzt 40 Jahre so, es gibt eine ordentliche Rendite für die Privaten, alle sind zufrieden. Was ist passiert? Es kam die Finanzkrise, der Güterverkehr ist erstmal eingebrochen und das Ganze hat sich nicht mehr gelohnt für die Privaten, weil weniger LKWs drüber gefahren sind. Und dann haben die gesagt, wir verdienen schlecht. Zu wenig, ist schlecht für uns, Rendite stimmt nicht mehr. Und dann wurde neu verhandelt. Und es wurde ein neuer Vertrag aufgemacht, beziehungsweise Bilfinger, soweit ich informiert bin, hat sich aus dem Projekt verabschiedet. Und dann übernimmt es jemand anderes. Und es wurden neue sozusagen Bedingungen ausgehandelt. Und da sieht man eben, ganz so ist es eben nicht, ja. Und letztlich weiß man nicht so ganz genau, wie viel die bekommen, weil die ganzen Verträge rund um ÖPP sind alle geheim. Also anderes Beispiel, es kann halt immer irgendwas passieren. Zum Beispiel werden jetzt die Gigaliner zugelassen auf den Autobahnen, ja, diese überlangen LKWs. Wenn jetzt eine Straße in Zukunft kaputt geht, dann gibt es Streit darum, wer ist daran schuld. Dann sagen die Privaten, ja, das sind die Gigaliner schuld. Wir zahlen hier nicht mehr, als ursprünglich vereinbart war für die Reparatur der Straßen. Und dann fangen lange Verhandlungsprozesse an. In der Regel wird sowas dann in Schiedsgerichten gemacht, wo die Öffentlichkeit keinen Einblick hat, ne? Und insofern ist es ein sehr intransparenter Ablauf, der für die Öffentlichkeit sehr schwer zu verstehen ist und zu durchschauen ist. Und letztlich die Infrastruktur schon in einer gewissen Form privatisiert wird. Sie geht zwar dann irgendwann wieder in die Hand des Bundes zurück, aber die Gewinne, das ist ein bisschen populistisch, aber die Gewinne sozusagen gehen auf die Konten der Betreiber und wenn was schief läuft, dann muss der Bund einspringen.
Ja, genau. Und ein anderes Beispiel aus dieser, wirst du wahrscheinlich auch kennen, diese Autobahnfinanzierung, da gibt's ja diesen Gesprächskreis im Bundeswirtschaftsministerium bei Gabriel, wo auf einmal Lebensversicherer mit
genau. Tisch
sitzen. Und man fragt sich so, Lebensversicherer? Autobahnfinanzierung, wie passt das zusammen? Und stellt sich raus, die müssen ihr Geld irgendwo anlegen, die wissen nicht wohin damit, die haben viel zu viel. Sie dürfen es nicht riskant anlegen, weil es sind ja Lebensversicherer.
Ja.
Trotzdem müssen sie es irgendwo hin machen. Ach, das wäre doch nett, wenn wir so eine Autobahn finanzieren könnten und dafür garantierte 7% Rendite bekommen.
Ja, ganz genau. Also die Lebensversicherer sind gerade auch in einer bedrohlichen Lage. Durch die niedrigen Zinsen können sie sozusagen den Leuten nicht mehr das bezahlen, was sie ihnen mal versprochen haben und haben sich an die Bundesregierung gewandt und jetzt werden die Infrastruktur gerade für Lebensversicherer geöffnet. Und da sind wir bei dem Punkt, den du eben ansprachst. Es gibt sozusagen unterschiedliche Interessen. Also die Politik will neue Infrastruktur, obwohl sie keine Schulden mehr aufnehmen darf oder nur noch in begrenztem Maße. Und die Lebensversicherer wollen irgendwie sichere Anlagen, die ihnen wenigstens noch ein bisschen Rendite versprechen in Zeiten, wo sie kaum noch was bekommen. Und diese beiden Interessen treffen sich jetzt und dann funktioniert das eben ganz gut.
Und ne? Da haben Lobbyisten ein leichtes Spiel.
In dem Moment haben Lobbyisten ein leichtes Spiel, wobei es halt, das muss man auch sagen, weil du den ÖPP-Bereich angesprochen hast, sowas geht nie von heute auf morgen. Das ist auch eine Sache, die mir Lobbyisten immer erzählen. Also wer sich vorstellt, man will jetzt irgendwie die Autobahn XY bauen, da geht kein Lobbyist ins Ministerium und sagt, jetzt mach das mal privat, sondern das muss man über Jahrzehnte im Grunde anlegen. Und gerade dieser Bereich der öffentlich-privaten Partnerschaften geht bis in die 90er Jahre zurück, vor allem in die Zeit von Rot-Grün, was die heute nicht mehr gerne hören, aber das war vor allem die erste und zweite Schröder-Regierung, die diesen Markt überhaupt erst geöffnet hat.
Aber erzähl doch mal, ihr habt ja auch, das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, ich weiß nicht, ob es in dem Artikel stand, aber sozusagen diese Frage, lohnt sich ein ÖPP-Projekt?
Ja.
Wird überprüft?
Ja.
Von einer Firma?
Ja.
Die zur Mehrheit dem Bund gehört?
Genau.
Aber eben nicht komplett?
Genau.
Und diese Firma guckt sich halt im Auftrag des Bundes Projekte an, die eventuell so realisiert werden sollen und sagt, nee, Daumen hoch, Daumen runter, macht man lieber Staat alleine oder ja, macht man mit Privaten zusammen. Und da habt ihr ja mal geguckt, was das für eine Firma ist.
Genau.
Und stellte sich raus, auch das ist ein über Jahrzehnte geplantes und angelegtes Projekt gewesen.
Genau, also es ist eben so, dass das setzt an, also vor der Finanzkrise gab es eine Lobbyorganisation namens Initiative Finanzstandort Deutschland, die in Anführungszeichen innovative Produkte für den Finanzsektor entwickeln sollte. Also man muss sich da ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Das war so 2003, ging das so los und man war eben der Meinung, der deutsche Finanzsektor gerät, also hat keine Chance gegen den Börsenplatz London und New York Und man muss was tun für den. Ja? Also ist alles irgendwie hier zu viele Fesseln und die ganzen Produkte, die es bei uns nicht gibt und die anderen laufen uns davon. Zum Beispiel mit der Verbriefung, also den sogenannten Massen- und Vernichtungswaffen, die ja dann später, ja, das war ganz, also wurden tolle Konzepte ausgearbeitet. Man muss sich das mal so vorstellen. Also diese Initiative Finanzstandort Deutschland, da waren die Großbanken aus Deutschland wie Deutsche Bank, Commerzbank aus den USA, Morgan Stanley, damals sogar noch assoziiert die Lehman Brothers Bank. Und Finanzministerium und Bundesbank saßen mit am Tisch. Die waren gleichberechtigte Mitglieder, ja. Also man hat innerhalb der Lobbyorganisation. Also sie waren quasi, man hat gemeinsam versucht, den Finanzstandort Deutschland voranzutreiben.
Und die waren wahrscheinlich noch dankbar und dass sie da, aber das ist Vermutung.
Ja, also es ging eben darum, innovative Konzepte, so wie dann damals gesagt hat, zu entwickeln. Und da wurden dann in allen möglichen wurden Bereiche identifiziert, in Anführungszeichen, wo das möglich ist. Und da gehörte zum Beispiel diese Verbriefung von Krediten, die ja später dann dazu geführt haben, dass diese ganzen Immobilienkredite in den USA bla 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 pleite, also sozusagen irgendwann nichts mehr wert waren und die ganze Finanzkrise ausgelöst haben, war ein Teil. Aber ein ganz erheblicher Teil war eben Public-Private Partnerships, der heute jetzt halt öffentlich-private Partnerschaften genannt wird. Genau, und da gibt es eben Unterlagen aus der damaligen Zeit, wo man wirklich nochmal so einen wunderbaren Einblick in den Maschinenraum der Politik bekommen hat. Also diese Banker, das war in Persona eines Mitarbeiters der Deutschen Bank und der in Klammern staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, die haben gesagt, wir müssen ÖPP in Deutschland vorantreiben, weil es gibt ein großes Interesse der Bauwirtschaft und der Banken daran, in Klammern gute Rendite. Und wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin? Dann haben die eine Arbeitsgruppe innerhalb dieser Initiative Finanzstandort Deutschland gegründet und haben angefangen sozusagen in die anderen Länder zu gucken. In England gab es sowas schon, also eine halbstaatliche Beratungsfirma, die selber ein Public-Private Partnership ist und die Politik darin berät, diese neuen Beschaffungsvarianten, also die privat finanzierte Infrastruktur voranzutreiben. Und wurde erstmal sozusagen Konzept erarbeitet, liegt auch alles vor, also lange PowerPoint-Präsentation, man hat sich immer mal wieder getroffen, verschiedene Konstellationen, hat dann noch die Freshfields Kanzlei mit ins Boot geholt, hat das sozusagen auch gemeinsam dann finanziert, weil es war ja für eine gemeinsame Sache und man wollte, wie es damals so schön hieß, das Momentum in der Politik nutzen. Die Stimmung für ÖPP war damals nämlich gerade günstig. Der damalige Finanzminister Peer Steinbrück hatte das schon in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben und war ein Anhänger davon. Sozialdemokraten kurioserweise in vielen Fällen Anhänger davon gewesen. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie du sagst, Bändchen durchschneiden, Infrastruktur schaffen, wir tun was für die Leute. Macht ja grundsätzlich auch mal Sinn, Autobahnen für den Arbeitnehmer, ne, der morgens irgendwie zur Arbeit fahren will. Also die Sozialdemokraten waren dafür offen. Die Grünen haben das, glaube ich, einfach gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Also konnte man das so vorantreiben. Und und dann gab es ein fertiges Konzept 2007, wo man gesagt hat, also wir brauchen eine Beratungsfirma, die hieß damals Partnerschaften Deutschlands in dem Konzept. Interessanterweise ist das heute auch noch die Domain, also partnerschaften-deutschland.de ist die Webseite der ÖPP Deutschland AG.
So heißt das Ding jetzt nämlich, ÖPP Deutschland,
genau, AG. Genau, die heißt jetzt ÖPP Deutschland AG und man hat gesagt, damit der Einfluss der Privaten darauf gewahrt ist, macht man es nicht als staatliche Firma. Das hätte man nämlich eigentlich im sinnvolleren Falle gemacht, dass man...
Weil es ja ein letztlich Kontrollinstrument ist, auf eine Art.
Wenn man beteiligt ist?
Nee, wenn, also diese ÖPP Deutschland AG, die soll ja sozusagen überprüfen, macht eine öffentlich-private Partnerschaft in einem konkreten Projekt Sinn?
Genau.
Rechnet sich das?
Genau.
Für, wenn ja, für wen? Ist die Rendite angemessen? Sollten wir das tun?
Ja.
Wie sind die Risiken verteilt?
Genau.
Wer trägt das im Zweifelsfall so?
Genau.
Aber es ist keine rein staatliche Organisation, auch keine unabhängige Kontrollinstanz von Dritten.
Genau.
Also die sozusagen, kann man ja auch sagen, ist eine private, gibt ja Unternehmensberatung auch nicht im besten Ruf, aber unabhängige, privat organisierte Prüfinstitute, die sich das angucken können. Aber keines davon ist der Fall.
Ganz genau. Also, ich steige da wirklich wahnsinnig gern tiefer ein in das Thema, wenn wir noch die paar Minuten Zeit haben. Also es war letztlich so, dass man das genau das auch durchgespielt hat innerhalb dieser Initiative Finanzstandort Deutschland. Man hat gesagt, machen wir es rein staatlich, dann haben wir das, haben wir den Vorteil, dass wir die Verträge nicht ausschreiben müssen. Also die Beratungsfirma soll ja den Bund, Länder und Kommunen bei jedem Projekt unterstützen und solche Projekte müssen in der Regel ausgeschrieben werden, wenn sie an private Berater vergeben werden. Wenn du eine rein staatliche Beratungsfirma gegründet hättest, dann wäre das quasi eine sogenannte Inhouse-Lösung gewesen und es hätte diese Rahmenvereinbarung mit den staatlichen Gebietskörperschaften nicht abgeschlossen werden müssen. Und das steht in dem Gutachten von Freshfields so drin, dass dann das Problem wäre, in der sozusagen, dass der Einfluss der Privaten nur noch über zum Beispiel Beiräte gewahrt gewesen wäre. Aber man will ja in dem Fall sozusagen das Betriebs-, also marktwirtschaftliche Instrument damit einbringen. Und dann hat man gesagt, ja, aber wir sozusagen, wenn man die Privaten jetzt aber beteiligt, dann müssen wir es ausschreiben und dann ist die Gefahr groß, dass andere Beratungsfirmen zum Zuge kommen und das Mandat bekommen. Und das wollte man auch nicht. Und dann hat man eine sehr pfiffige, sage ich mal, Lösung gefunden, dass man nämlich die Firma gegründet hat, die war ursprünglich zu 100% in staatlicher Hand, konnte damit die Ausschreibung, ich sag jetzt mal, umgehen und hat kurz nachdem die Rahmenvereinbarung getroffen war, die Anteile für die Privaten ausgeschrieben und so die Privaten mit reingeholt.
Rahmenvereinbarung bedeutet, diese ÖPP Deutschland AG überprüft anstehende ÖPP Projekte für die Bundesregierung.
Schulen, ja, es hat sich so rausgestellt, dass letztlich die ÖPP AG viel auch auf Länder- und kommunaler Ebene gemacht hat. Also interessanterweise auch ziemlich viel IT, Schulen, Schwimmbäder, Ministerien, ganze Konzepte. Also die haben auch zum Beispiel dann so oder Seminare veranstaltet. Also die haben letztlich so eine umfassende Rahmenvereinbarung mit Bund, Länder und Kommunen getroffen, dass sie bei allen möglichen beraten. Es gibt auch so einen ganzen Helpdesk, wie die neulich haben die Grünen eine Anfrage im Bundestag gestellt, die wir da auch ausgewertet haben. Dass die Leute da offenbar, so schien das, mehr oder weniger mal anrufen können, sagen, wir wollen jetzt hier in Bonn eine Turnhalle bauen, das und das sind die Parameter, was meint ihr? Das ist so eine ganz grobe Beratung. Und dann gab es aber schon so intensivere, wie beim BMBF, da haben die wirklich die sogenannte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geschrieben. Also es gab so unterschiedliche, unterschiedliche Tiefen der Beratung. Aber um diesen Punkt nochmal abzuschließen, was ich halt eben so bemerkenswert fand, also wie die, eine kreative Konstruktion gefunden haben, die Privaten mit einzubeziehen, ohne die ganze Sache auszuschreiben, weil sie dann Gefahr gelaufen wären, dass auch vielleicht andere Berater zum Zuge gekommen wären.
Und jetzt muss man auch dazu sagen, sozusagen die Privaten, die jetzt in dieser ÖPP Deutschland AG drin sind, um diese ÖPPs zu überprüfen, das sind auch keine unabhängigen Dritten.
Genau.
Sondern das sind genau die Banken, die später diese Projekte auch finanzieren. Unter Umständen.
Genau, also in der Geschichte, die wir neulich beschrieben haben, ist es eben so, dass das Bildungsministerium von dieser BAM betrieben wird. Ja. Nee, Generalunternehmer stimmt nicht so ganz, sondern es ist wirklich der Bauherr und Betreiber, also die,
die
bauen und betreiben, managen das ganze Ding bis mindestens mal 2041, glaube ich. Und der Bund mietet es halt zurück.
Okay.
Und die Kohle für BAM kam eben von der DZ-Bank. Und die DZ-Bank ist nicht nur eben so wie die BAM mit sozusagen Anteilseigner an der ÖPP Deutschland AG, sondern war damals auch schon in der Initiative Finanzstandort Deutschland mit dabei, sodass man schon sagen kann, das wirkt schon so, als wenn man das von langer Hand geplant hat, ja. Um sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, ja. Und aber auch zur Verteidigung des Bundes sagt er halt, wir haben aktienrechtlich sichergestellt, dass die keinen direkten Einfluss nehmen können. Denn die Privaten sind über eine Beteiligungsgesellschaft an der ÖPP Deutschland beteiligt. Also man hat auch auf Grundlage dieses Freshfields-Gutachten dann gesagt, ja, damit das nicht zu sehr stinkt, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal mit meinen eigenen Worten, und damit die auch wirklich keinen Einfluss üben können, müssen die Anteile der Privaten in einer extra Beteiligungsgesellschaft ausgegliedert werden. Und so hat man das dann auch gemacht. Aber nur sozusagen, also habe ich ja auch beschrieben, es ist nicht nur Infrastruktur, sondern auch so IT-Prozesse. Und da ist zum Beispiel auch Bertelsmann über seine Tochter Avato auch mit dabei. Ne? Also Disclaimer, Bertelsmann hält über Gruner und Jahr auch 25%, glaube ich, am Spiegel, aber ich will das jetzt hier auch nicht verschweigen. Also so ist es eben auch. Also irgendwie, ja, mit denen, ich habe mit denen nichts zu tun, aber das ist auch Teil der Geschichte. Haben wir auch so in unserer Spiegelgeschichte aber aufgeschrieben im Sinne der Transparenz, dass also ist nicht nur den Infrastrukturteil.
Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, wie so dieses wirklich lang angelegte, umfangreiche Lobbying funktioniert. Ja, du guckst dir die Timeline an und siehst eine Linie. So, DZ Bank war damals mit dabei, finanziert, ist heute mit dabei. So, ja, es gibt Strukturen, die direkten Einfluss auf die Projekte minimieren sollen. Ja, Geld ist da sicher nicht geflossen. Ja, es ist natürlich alles legal, aber trotzdem fühlt sich das nicht gut an. So.
Ja, es erweckt eben den Eindruck, dass Geld die Welt regiert und dass, wenn man genug Kohle hat, man sich seine eigenen Gesetze schreiben kann. Und das war, glaube ich, also gerade in diesem Bereich vor der Finanzkrise noch ein bisschen stärker. Also das habe ich ja eben so ein bisschen beschrieben, das war echt eine ganz ungute Symbiose. Ich habe auch mal einen getroffen, der diesen Vorgang für die Deutsche Bank maßgeblich vorangetrieben hat. Und der war eigentlich ein ganz cooler Typ, der, also ehemaliger McKinsey-Mann. Und der hat halt gesagt, ja, wir haben uns das halt angeguckt, wir fanden das wichtig und die Politik hätte doch auch Nein sagen können. Also wenn die das doof gefunden hätten, hätten die doch sagen können Nein.
Und da kommen wir nämlich zu dieser Interessenallianz.
Genau, und die Politik fand das aber eigentlich ganz gut, weil sie muss dann halt nicht alles sofort Cash bezahlen, sondern kann sich ein paar Sachen erstmal zurückleihen.
Und die aber Kosten zahlt mein Nachfolger.
Also das ganz genau, ja. Und ja, letztlich,
ich bin jetzt Minister, ich mache da ein schönes neues Ministerium. So, läuft. Vielleicht bin ich 2017 schon nicht mehr da, irgendwie in 2 Jahren. Kommt der Nachfolger und der kann die Zeche dann zahlen.
Also Dobrindt weitet diese ÖPP-Geschichten bei den Autobahnen massiv gerade aus. Und es ist genau wie du sagst. Der Mann hat noch einiges vor in der Politik. Der will jetzt ein paar Autobahnen bauen. In Klammern ganz viele auch gerne in Bayern. Und die, also letztlich musst du das so verstehen, der Spielraum der zukünftigen Generation, ja, letztlich auch unserer, wird massiv eingeengt, weil wenn, das ist ja so wie in der, im Privaten, wenn du dir eigentlich nichts leisten kannst, aber dir ein Auto, einen Fernseher, einen Computer, ein Haus, alles auf Pump kaufst, dann merkst du irgendwann in ein paar Jahren, dass du total dich überhoben hast und jeden Monat eigentlich kaum noch deine Raten zurückzahlen kannst. Ja, und das sagen Experten, sehen diese Gefahr eben schon. Wenn immer mehr ÖPP gemacht wird, dann denkt man immer, ach komm, das eine Projekt geht doch noch, sind doch nur 6 Millionen, sind doch nur 15 Millionen, sind doch nur 20 Millionen für die Autobahn und für die Schule und so. Und jeder Politiker denkt sich so, ja, kann mir doch egal sein, weil jetzt läuft's doch noch und ich habe die neue Schule, kann das Bändchen durchschneiden. Und keiner, also es ist echt ein strukturelles Problem und es gibt keinen, der sagt, was ist denn in 40 Jahren, wenn wir jetzt irgendwie uns mit ÖPP vollgesogen haben und irgendwann vielleicht auch mal Kredite abgelöst werden müssen, die Zinsen wieder steigen, dass nicht mehr alles so schön funktioniert, so. Und aber darüber macht sich jetzt halt ein Politiker, der was werden will, keine Gedanken. Ich wollte noch den einen Gedanken, bevor ich es vergessen, abschließen mit diesem Deutsche Bankmann, weil ich habe ihn dann auch ich habe ihm dann auch, wir haben relativ offen über das alles gesprochen und er meinte, ja, warum machen die Politiker das? Genau, sie haben diese Interessen, sie wollen das auch und sie haben auch keine Ahnung, vor allem in der Verwaltung. Also und sie haben auch keine Haltung so richtig zu den Dingen ganz oft. Und der war so ein Macher, weißt du, der hat irgendwie, wir haben uns dann da so getroffen in Frankfurt, wollten uns eigentlich im teuren Hotel treffen, dann meinte er, komm, wir gehen hier mal um die Ecke. Und da hat er da irgendwie eine Kaffeekette gegangen, hat er gesagt, ist übrigens meine, so habe ich mir irgendwie mal so. Also es sollte auch Eindruck schinden, hat auch gewirkt, war lustig irgendwie so. Aber der war so ein Macher und dann haben wir sehr offen darüber geredet, wie kriegt man es letztlich hin, dass Politik und Verwaltung nicht nur einer Seite zuhören, sondern dass sie es schaffen, das Gemeinwohl daraus zu destillieren, ja. Er hatte dann so den Anspruch, ja, wir brauchen hier sowas wie die französische ENA, sozusagen so eine Eliteakademie, ja. Beamten werden ja hier in Deutschland viel zu schlecht bezahlt, sind irgendwie kein Wunder, dass sie so dann immer in die Wirtschaft wechseln, da verdient man das Zehnfache. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass sozusagen die das von sich innen heraus, dass sie so eine Art irgendwie, ja, so das so ein bisschen wieder wie früher, so der preußische Beamte, unbestechlich, irgendwie nur der Sache verpflichtet, neutral, irgendwie so. Und jetzt will ich auch nicht den Beamten von heute unterstellen, dass sie das alles nicht sind, aber ich würde schon unterstellen, dass sie oft unterbesetzt sind, dass sie überarbeitet sind, dass sie dass zu viele Stellen abgebaut wurden und dass sie dann oft alleingelassen werden und dann eben eher den Leuten, die auch irgendwie was hermachen, aus der Wirtschaft vertrauen und sagen, ja, dann passt das schon, wenn die mir so ein Konzept darüber reichen, ne?
Lass uns zum Schluss nochmal die letzten paar Minuten nochmal so ein bisschen gucken, was man da machen kann. Also du hast es ja gesagt, verbieten will man es nicht. Also man kann und will jetzt nicht Kontakte zwischen Wirtschaft und Politik verbieten und Interessen wahrzunehmen und zu formulieren und an die Politik ranzutragen, ist ein völlig legitimes Recht, auch für große Firmen. Aber was ja dann immer als erstes kommt, ist mehr Transparenz, Stichwort Lobbyregister. Also dass man zumindest wie in den USA nachvollziehen kann, wer ist hier eigentlich präsent, wie viel Geld gibt eigentlich wer für welche Aktivitäten aus?
Ja, also das sind sozusagen so kurzfristige Marken. Also grundsätzlich bin ich da immer dafür. Also sowohl das IFG habe ich ja, wie man an meiner Arbeit jetzt irgendwie auch, glaube ich, gesehen hat, ist ja eine Maßnahme der Transparenz, die mir jetzt sehr geholfen hat und die der Sache, glaube ich, auch gut tut, um gewisse Strukturen aufzudecken. Ähnlich wäre es beim Lobbyregister. Also das bedeutet, Unternehmen müssen sich da eben eintragen, wenn sie hier Lobbyarbeit machen. Gibt es in den USA, in Brüssel auch verpflichtend, soweit ich weiß.
Brüssel ist freiwillig, glaube ich.
Ja. Also immer ein bisschen mehr ist immer gut. Also ob es das Problem löst, ich glaube, in den USA hat es dazu geführt, dass Rechtsanwaltskanzleien massiv an Bedeutung gewonnen haben, beobachtet man in Berlin jetzt schon auch ganz viel. Also habe ich auch mal drüber geschrieben, Politiker, die von Beruf Rechtsanwalt sind, deswegen ihre Nebeneinkünfte nicht offenlegen müssen. Rechtsanwälte, die irgendwie aus Gründen des Mandantenschutzes, den ich auch nicht angreifen würde, ihre Mandate nicht offenlegen müssen. Also ich glaube, so das Sein irgendwie verändert das Bewusstsein, so dass so ein Gesetz schon helfen würde, den Leuten irgendwie die Augen vielleicht öffnen würde. Und ne, ich will jetzt auch nicht total destruktiv wirken. Ich glaube nicht, dass das die Sache am Kern verändern wird. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich habe mir auch echt schon, weil das ist ja immer die Frage, die dann kommt, wie kann man das irgendwie verbessern? Ich glaube schon, dass so, wenn man das größere Bild in irgendwie sich anguckt, diese Frage, regiert Geld die Welt? Ja, das seit 20, 30 Jahren, wahrscheinlich seit Ende irgendwie dem Fall der Mauer, die Wirtschaft einfach, der Kapitalismus massiv an Bedeutung gewonnen hat und ihr Einfluss einfach deutlich größer geworden ist und man wahrscheinlich tatsächlich diese großen Fragen auch stellen muss, wie kann man insgesamt dafür sorgen, dass vielleicht der Einfluss der Wirtschaft wieder stärker beschränkt wird. Ja? Also, dass jede Unternehmen hier ein Büro eröffnen kann, geht ja nur, weil sie ganz offensichtlich die Kohle dafür haben. In Bonn gab es halt Verbände. Sicher liegt es auch daran, dass die Wirtschaft sich ausdifferenziert und eben ist nicht mehr so, ja, also Unternehmen sich nicht mehr so gut von Verbänden vertreten fühlen. Aber irgendwoher muss ja die ganze Kohle kommen, dass die sich diese Zeit nehmen können, Ex-Politiker und solche Leute zu kaufen, um für sie hier Interessen zu vertreten. Ich weiß, das ist jetzt noch keine Lösung. Es ist eher so ein Gedanken, also so ein anregender Gedanke sein, dass man zum einen irgendwie wahrscheinlich die Macht der Wirtschaft beschneiden muss. Zum anderen muss man aber vielleicht auch an jüngere Leute gerade appellieren, sich die Frage zu stellen, sollte man wirklich Lobbyist werden? Also ich kenne auch einige in meinem Alter, ich bin ja Anfang 30, teilweise noch jünger, die schon, sage ich mal, echt ziemlich früh alle Ideale über den Haufen geworfen haben und jetzt irgendwie für Glücksspiel, Tabak, sonst irgendwelche Lobbys unterwegs sind und ich mich so frage, könntet ihr euer Intellekt nicht für was Schöneres einsetzen und Besseres für die Gesellschaft? Und diese Debatten führe ich mit diesen Leuten auch. Ich will auch niemandem vorschreiben, wo er arbeitet, ja. Aber wahrscheinlich, ja, muss man auch sich jeder selber fragen, will er das wirklich tun, ja? Sich für die Interessen anderer zu verkaufen und diese Arbeit zu machen. Steht er eigentlich voll dahinter? Oder gäbe es nicht andere Dinge, wo man vielleicht ein bisschen weniger verdient. Also letztlich auch eine moralische Frage, die auch, glaube ich, also eine Rolle spielt. Und drittens das Selbstverständnis von Politikern, aktiv auch die andere Seite zu suchen. Es ist halt viel einfacher, auf die schönen Lobbypartys zu gehen, den alten Buddy aus der Jungen Union, dem die Handynummer zu geben, aber sozusagen dem zu widerstehen und zu sagen, nein, also wir versuchen das jetzt zumindest mal und wir treffen die anderen mehr und widerstehen auch so diesem Gefühl, ja, das wird schon richtig so sein, wie mein alter Buddy, der jetzt für Verband XY arbeitet, mir sagt. Und dann habe ich auch den geringsten Widerstand, wenn ich jetzt einfach dessen Argument folge.
Also ich glaube auch, dass es da nicht so die eine Maßnahme gibt.
Ja. Irgendwie, ne?
Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, da ist viel Wahres dran. Ich glaube auch trotzdem, dass es so ein paar wichtige Schritte gibt, die vielleicht nicht die Welt retten, die aber das Fundament stärken und die Voraussetzungen, damit es besser wird, verbessern.
Also ja.
Lobbyregister ist das eine. Das andere ist diese Karenzzeit für Politiker,
ja.
Weil das hat Tillack auch in seinem Buch geschrieben. Leute, die noch Beziehungen haben zu aktiven Parlamentariern, also ehemalige Mitarbeiter. Ne? Parlamentarier haben ja immer Mitarbeiter, ein, zwei Mitarbeiter. Wenn die rausgehen und ihr ehemaliger Parlamentarier, für den sie gearbeitet hat, ist noch im Bundestag, verdienen die das Doppelte von dem, was jemand verdient, dessen Parlamentarier nicht mehr im Bundestag sitzt. So. Das heißt, das ist so zentral, ja, wen du kennst und wer noch sozusagen in Amt und Würden an ganz zentraler Stelle ist, dass es, glaube ich, einen riesen Unterschied machen würde, zu sagen, hey, du warst Staatssekretär, nice, jetzt wartest du 3 Jahre und dann kannst du Lobby machen. Ich glaube, das macht man sich von außen, und das ist ja auch in unserem Gespräch rausgekommen, wie wichtig diese aktiven Connections sind.
Ja.
Ja? Und ja, die sind in 3 Jahren nicht weg, ja, aber in 3 Jahren verändert sich eine Menge. Ja? Und das, glaube ich, das wäre schon mal, würde schon mal einen Unterschied machen. Wenn man das wirklich durchziehen würde in der Karenzzeit, auch da gibt es wieder Abgrenzungsprobleme. Was ist Lobbying? Ja, es ist doch nur eine Anwaltskanzlei. Ja, die machen aber nur PR. Ja, aber die machen auch Lobbying. So, ne? Ja, aber da ist er nicht mit betraut in unserer Firma. Der macht ja was ganz anderes. So, ne? Also, klar, ne? Aber irgendwie gibt es, glaube ich, so ein paar Schritte, deren Nebenwirkungen überschaubar sind und deren unterm Strich dann aber schon einen Schritt nach vorne werden. Also das ist so mein Gefühl.
Ja, nein, also verstehe mich auch echt nicht falsch. Ich würde dir vollkommen recht geben. Und es ist ja jetzt, wenn ich es richtig weiß, ein Gesetz verabschiedet worden, dass diese unmittelbaren Seitenwechsel nicht möglich sind. Es wird eine Kommission geben, die sich diese Seitenwechsel anguckt. Aus dieser Kommission werden Dinge nach außen dringen. Das ist alles vollkommen richtig. Manchmal bin ich auch schon ein bisschen zu destruktiv. Ich gebe dir vollkommen recht. Also viel hilft da einfach viel und sei es das Lobbyregister IFG, sei es der Verbot, also die Karenzzeiten, die wichtig sind, und das wird auch das Bewusstsein verändern, genauso wie irgendwie ich dann vielleicht irgendwie versuche, mit meiner Arbeit da ein bisschen drauf hinzuwirken, dass Leute sich da auch vielleicht Gedanken drüber machen und genau wie du sagst, also beim nächsten Mal werden der ein oder andere Politiker vielleicht dann doch drüber nachdenken, ob er sich irgendwie den öffentlichen Aufschrei so geben will, wenn er darüber nachdenkt, von heute auf morgen die Seiten zu wechseln oder womöglich das schon längst getan hat. Ne? Und das in Zukunft muss er diese, also vielleicht für die das nicht genau wissen, es gab, soweit ich weiß, ist es auch schon durch den parlamentarischen Prozess, auf jeden Fall hat es das Kabinett beschlossen, dass Politiker, die Seiten wechseln, eine Karenzzeit einhalten müssen, wenn es in einem nahen Bereich ist, und es soll eine Kommission geben, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, die sich diese Fälle genau anguckt und dann ihr Votum abgibt. Und auch das ist eben ja ein weiteres Instrument, um diesen Einfluss und letztlich auch das Gefühl der Bevölkerung, die da oben machen eh, was sie wollen, einzuschränken und letztlich dann auch die Demokratiezufriedenheit der Leute oder die zu bewahren und dass sich die Leute nicht abwenden und sagen, mit Geld kann ich mir alles kaufen. So. Und insofern ist das absolut richtig.
Okay. Sven, ich glaube, wir haben so ein paar Aspekte angesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Ey, es war mein erstes Mal. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Nein, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das ist das Vielredeformat.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Nein. Ich wollte auch noch eine Sache sagen, also über dieses ÖPP-AG. Es gab auch viele tolle Kollegen, die darüber auch schon was geschrieben haben. Also die Taz und das Impulse hatte dazu auch schon mal frühere Artikel gemacht. Ich glaube, die hatten ähnliche Unterlagen. Also wer darüber ein bisschen googelt, der findet zum Beispiel bei Lobbypedia dann einen tollen Eintrag zu und gibt Hans-Martin Tillack ist ein sehr renommierter Kollege, der ganz tolle Arbeit leistet. Also ein bisschen umgucken. Lobbypedia finde ich eine ganz gute Seite, wo man sich so, wenn man sich für das Thema interessiert, ganz viele Einträge findet. Lobby Control, diese Organisation, die das, glaube ich, betreibt, macht sehr gute Arbeit. Transparency, Abgeordnetenwatch, also Informationen gibt es da, da viele. Und ich würde mich aber auch freuen, wenn Leute Interesse haben. Ich bin bei Twitter zu finden und habe eine Website. Also ich freue mich über Anregungen und auch Kritik. Wenn ich zu viel gelabert habe oder sonst irgendwas Quatsch war, dann nehme ich das gern auf und wir können drüber reden.
Okay. Alle Links, wie immer, in den Shownotes. Ja, das war das Mini-Radio-Ausgabe 72. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.